Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden.
Wir reden jetzt frei Schnauze.
Wir reden einfach frei Schnauze.
Also heute Abend gibt es Mineralwasser.
Genau, ja, das solltest du nicht machen, weil das ist jetzt wirklich sehr empfindlich.
Also da sollte kein Wasser. Wenn
du Sprudel direkt da vor das Mikro hältst, dann
hören wir nur noch.
Fallen die irgendwie mit ihren Kopfhörern einfach um.
Weil das dann so übersteuert
wird. Also man kann es ja mal das. Du kannst das ja mal anziehen und dann ziehen.
Angenehm, aber
ja.
Also ich fand es jetzt ganz angenehm.
Ja, ganz gut. Irgendwas hatten wir drin letztes Mal, was total laut war.
Das war das die Alufolie.
Die Alufolie,
mit der,
die Alufolie Flaschen und irgendwas irgendwie, irgendwo bin ich noch gegen gestoßen.
Der Mülleimer.
Ja, der Mülleimer, nee, irgendwas.
Das war eine andere Sache.
Ganz klingendes, knallendes Geräusch. Nee, also sowas, ich weiß nicht, ob es Glas war oder Gläser gegeneinander. Auf jeden Fall war es ganz in der Nähe vom Mikrofon.
Okay, also das sollte man vermeiden, da zu klappern.
Nein.
Ja, willst du denn jetzt irgendwas Einleitendes sagen?
Nee,
wir trinken jetzt einfach ein paar Flaschen Wein. Damit der Hörer informiert ist, was es hier heute Abend gibt, außer Mineralwasser.
Ja.
Oder?
Ja, genau.
Du hast ein paar Weinchen dabei und da
genau,
ist auch
ein paar Weinchen dabei.
Sekt dabei.
Willkommen zum neuen Podcast.
Ah, ja.
Und mit Sigi und mir. Und wir haben ein paar Weinchen. Also ich habe diesmal ein paar Weinchen mitgebracht. Und wie Sigi und ich das meistens machen, eben verdeckt trinken und so ein bisschen uns den Weinen annähern, ohne jetzt zu wissen, was es eben ist. Und in dem Fall, diesmal ist ja Sigi dran, der die Weine sich den Weinen annähern darf. Also ich habe die ausgesucht und verpackt, sozusagen unkenntlich gemacht und wir trinken Weißwein heute und einen Schaumwein und zwei Rotweine und lassen das mal nicht so stark ausschweifen diesmal, aber du hattest auch noch was, ne?
Ja, genau.
Du hast auch noch was im Kühlschrank.
Ja,
du hast noch was im Kühlschrank.
Also insgesamt könnte ich dir noch vier Weine anbieten.
Ja, okay.
Ja. Aber diesmal geht es ein bisschen zügiger.
Ja, sollen wir anfangen?
Könnte was. Also fang nicht mit dem Schaumwein an.
Nee.
Aha, okay.
Ich glaube, dass dieser Wein hier so ein bisschen.
Also es handelt sich um
einen
Weißwein.
Leichter ist als der Schaumwein.
Oh. Leichter bedeutet dann wahrscheinlich, er hat weniger Alkohol.
Er hat weniger Alkohol,
genau.
Oder ist wahrscheinlich so vom ganzen. Vom ganzen Habitus so irgendwie, also vom ganzen, von sich aus einfach ein bisschen leichter als der Schaumwein.
Ja. Also man riecht rein und das erste Impuls ist so dieses blumige, ein bisschen viel süß, riecht ein bisschen süß, so ein süßlicher Duft.
Ja, blumig, fruchtig, aber schön fruchtig, ne? Schon relativ
sehr fruchtig.
Ausgeprägte Frucht, ja.
Also das ist ja, das müsste man jetzt, wie beschreibt man sowas? Also das ist ein Wein, der nicht im Holz war.
Mhm.
Der hat überhaupt keine Holznote in der Nase.
Nein.
Sehr, sehr frisch, jugendlich. Also das ist, glaube ich, ist ein Wein, der nicht alt ist, wahrscheinlich auch nicht so alt getrunken werden sollte, würde ich sagen, oder?
Ne, denke ich auch.
Erinnert mich ein bisschen an eine Scheurebe.
Mhm.
Also dieses, ich weiß nicht, wenn man viele Weine angeschnuppert hat, dann identifiziert man die oder man kann sie leichter zuordnen. Also ich würde sagen, das ist jetzt so ein Wein, der aus Deutschland kommt.
Weil er so diese Süße in der Nase hat, diesen süßen Ton. Ne?
Genau.
Also es ist kein durchgegorener Wein, wie er jetzt in Frankreich typisch wäre für einen Weißwein. Ne? Jetzt mal abgesehen immer vom Elsass, das ist ja noch so ein Zwischentyp. Ne? Aber ja, würde ich auch sagen. Genau.
Also das, aber es liegt wirklich daran, dass man, wenn man viele Weine erschnuppert hat, ne, dass man das dann irgendwie sofort assoziiert.
Ja.
Ich hätte aber ein bisschen Angst vor dem Wein hier. Also wenn der jetzt gleich über den Gaumen geht, dann fürchte ich, dass er diese Süße dann auch auf dem Gaumen hat, die er in der Nase hat. Mhm. Und dass er mir vielleicht ein bisschen zu breit und zu floral
wird. Okay.
Obwohl er eigentlich sehr frisch riecht, aber es,
ja, mir, es ist auch, also es ist ein 2011er Jahrgang.
Ja.
Ist also auch ein frischer Wein, also ist der aktuelle Jahrgang, der da im Glas ist. Hat aber jetzt keine hefigen Aromen mehr oder so, ne? Eigentlich, also der wirkt nee, jetzt nicht so, als wäre er jetzt gerade vor 2 Wochen abgefüllt oder so, ne? Also es ist, ja.
Er hat auch so einen leichten Zitrusgeruch.
Ist auch im Glas so, ne? Also er wirkt so ein bisschen, also ist hell, so stahlig so ein bisschen.
Von der Farbe ist genau, es nicht so richtig, ja genau, also es ist nicht so, wie sagt man das? So ein etwas, also eher hellgelb.
Sozusagen. Ja, eher so Zitrus, Zitronengelb, ne? Also wenn überhaupt, also so grünlich, ne? So
ja,
eher genau, so, eher geht eher so Richtung Grün als Richtung Orange oder so, ne? Und es ist kein tiefes Gelb, Gold oder sowas, ne?
Nee. Ja. Spricht auch eher für einen leichten Wein. Also wahrscheinlich ist er nicht so alkoholstark, obwohl er in der Nase ein bisschen so zur Breite neigt.
Ja, aber das wird tatsächlich unter Umständen durch den Restzucker kommen, ne?
Okay, wir sind gespannt. Wir haben auch nichts zu spucken da. Möchtest du einen Spuckbecher? Sonst kommst du heute Abend im Auto nicht mehr weit.
Ja, genau. Ist ja auch Vatertag heute.
Ach so, ja. Oh ja.
Nee, ich werde auch nur annippen sozusagen.
Dann muss man auf die Typen mit den Handkarren achten.
Ja.
Auf den Straßen unterwegs sind. Ja, das überrascht mich jetzt.
Befürchtung bestätigt sich nicht.
Nee, nein. Ganz und gar nicht. Also der ist in der Nase total anders, ne? Als im Gaumen.
Ja.
Da wird er fast ein bisschen, also er ist wirklich sehr trocken.
Ja.
Also die Blumigkeit hat er zwar, aber nicht keine breite Blumigkeit. Er ist irgendwie ziemlich straight, hat auch nicht so viel Säure, also eher wenig Säure. Auch mehr Zitrusaromatik jetzt, finde ich.
Ja.
Vielleicht ein bisschen Grapefruit, deswegen würde ich auch wieder bei der Scheurebe landen.
Mhm.
Grapefruit-Aromatik irgendwie so ein bisschen mit der Scheurebe assoziiere. Ja, und dann hat er, was auch Sauvignon Blancs ein bisschen haben, ein bisschen Grasigkeit so. Ein
bisschen grasig.
Oder? Also er ist sehr trocken. Also die Nase verspricht mehr. Und
mehr Süße. Am Gaumen ist es relativ ziemlich trocken. Ja. Und hat auch so eine leichte, so eine ganz leichte kräutrige Bitterkeit, ne? So hinten raus, was aber auch nicht untypisch wäre jetzt für Sauvignon Blanc oder Scheurebe oder ich weiß nicht jetzt, wenn man. Was gibt es sonst noch in Verdejo aus Spanien? Ne? Der hat auch so eine typische herbe Note hinten raus. Auch eher so ein frischer Wein, der so in der Ecke Scheurebe, Sauvignon Blanc. Angesiedelt ist, ne? So eine Aromarebsorte.
Also es könnte auch ein Sauvignon Blanc sein. Aber so leicht. Deutschlands Sauvignon Blanc, also ist sehr leicht der Wein.
Ja, der 11%.
Mhm.
Ich hatte ihn mal ausgesucht, weil er, weil ich fand, es ist eigentlich ein super Spargelwein. Ne?
Ja, er ist leicht,
der hat nicht so viel Säure, der hat ein schönes Aroma und ich glaube, dass man den super zum, also den kann man einfach wunderbar zum Spargel nehmen.
Aber
ist auch kein teurer Wein.
Spargel, man sagt immer, das ist ein typischer Spargelwein, aber wenn ich jetzt Sauce Hollandaise dazu esse, dann erschlägt das eigentlich meiner Meinung nach jeden Wein, oder?
Ja, ich selber esse ja das auch nicht mit Sauce Hollandaise.
Ja, aber das ist ja so der Klassiker. Ne?
Schick
das ist
so der Klassiker, entweder mit Butter oder mit Sauce Hollandaise. Mit Sauce Hollandaise wird es wahrscheinlich insgesamt ein bisschen schwieriger. Oder du nimmst halt einen Wein, der nicht allzu viel Säure hat, aber insgesamt ein bisschen fetter ist, ne? So wie, also vielleicht jetzt ein Weißburgunder oder so, ne? Der vielleicht ein bisschen länger.
Genau, da geht es auch mit der Sauce Hollandaise.
Dann geht das auch mit der Sauce Hollandaise, ne? Ansonsten für einen klassischen, also eine klassische Spargelvariante mit Butter, zerlassener Butter. Oder was ich jetzt auch gelesen habe und unbedingt mal machen muss, einfach mit einem guten Olivenöl.
Im Ofen?
Das müssen wir jetzt mal, nö, einfach so.
Auch kochen und dann danach.
Auch kochen und dann danach mit Olivenöl beträufeln. Muss ich mal ausprobieren, weil meine Frau keine Butter mehr essen darf. Und das müssen wir jetzt mal in der Ölvariante ausprobieren. Aber die ist eh nicht so ein Spargelfreund. Ich habe noch keinen Spargel gegessen dieses Jahr.
Was?
Ach, nee. Drama.
Ja. Ich habe schon richtig guten gegessen.
Ja, ich noch nicht. Und ich komme ja aus einer Spargelgegend. Ich liebe ja Spargel. Ich hatte mir eigentlich, wollte ich ja dieses Wochenende alleine sein und hatte mir vorgenommen, an allen Tagen Spargel zu essen. Also und verschiedene Weine dazu auszuprobieren. Jetzt bin ich noch zu keinem Spargel gekommen, weil die halt zu Hause geblieben sind.
Ja, hättest du mal was gesagt, hätte ich Spargel besorgt.
Hätten wir ja auch machen können. Stimmt, da hätte ich mal, hätte ich mal drauf
kommen sollen. Hättest du mal einfordern können.
Ja. Nicht mal einfordern können.
Hätten wir jetzt auch einen schönen Wein dazu
gehabt. Genau.
Also ich, ja.
Aber du, einen
Schluck. Ja, ich hole uns mal einen Spucknapf.
Ne? Ja, ja, genau. Das ist ja sonst alles nichts wert. Ja, während du den Spucknapf holst, erzähle ich noch was darüber. Also es ist weder die eine noch die andere noch die dritte Traubensorte. Es ist was anderes. Ja.
Oh, jetzt auch.
Aber es ist ein deutscher Wein.
Es
ist ein deutscher Wein. Und jetzt sag du mir mal, aus welcher Ecke der kommen könnte.
Jetzt ist es aber ganz schwer. So, liebe Leute, wie macht man sowas? Wenn man ein Wein vorgesetzt kriegt und hat keine Ahnung, also dann kann man auch nach der Flasche sehen. Also die Flasche ist, das ist so eine Schlegelflasche. Die ist grün, eher braun vielleicht, oder? Geht die als braune Flasche durch oder als grüne Flasche?
Bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Also es ist nicht wirklich braun, aber es ist auch kein richtiger Grünton. Also das ist jetzt grüner hier, diese andere Flasche.
Okay,
ja, dann ist es wahrscheinlich braun.
Also eher eine bräunliche Flasche. Also es ist kein Boxbeutel. Damit können wir schon mal ausschließen, dass der Wein aus Franken kommt, obwohl die Franken Schlegelflaschen haben.
Eben. Aber nicht so häufig, weil das ist schon richtig.
Aus Deutschland. Deutsch. Das fällt mir nichts zu ein.
Ja.
Was ist denn das? Was gibt es denn in Deutschland? Weißweine, die nicht so aromatisch sind, ne? Also du hast jetzt keine aromatische Rebsorte vielleicht in der Nase.
So naja, eigentlich ist ja ein Sauvignon Blanc und eine Scheurebe gehören ja mit zu den Aromarebsorten, eigentlich zu den aromatischen Rebsorten.
Wieso nennt man die eigentlich aromatische Rebsorten?
Naja, weil die halt schon ein ausgeprägtes Fruchtaroma haben. Riesling ist ja eigentlich auch eine Aromarebsorte. Ich sag mal jetzt im Gegensatz zu einem Weiß- oder einem Grauburgunder oder einem Chardonnay, der hat ja nicht diese expressiveren Fruchtaromen. Da sagst du jetzt nicht, da ist ein saftiger Pfirsich drin oder ne, das ist jetzt der vollreife Apfel oder Grapefruit. Ja gut, Grapefruit, weiß ich jetzt nicht. Aber es sind nicht so diese starken Primäraromen, ne?
Also Chardonnay oder alle Burgundersorten sind keine Aromenrebsorten.
Sind keine Aromenrebsorten. Also es sind eigentlich Aromenrebsorten, sind eigentlich Sauvignon Blanc und Scheurebe, Huxel zum Beispiel, Traminer, diese ganzen Muscatella-Rebsorten und so, ne?
Das war mir klar, aber ich habe nicht gewusst, dass Sauvignon Blanc auch eine Aromenrebsorte ist.
Also wenn ich mich jetzt nicht irre, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich bin eigentlich bisher davon ausgegangen. Ich meine, die würde mit dazugehören, auch wenn es nicht so ausgeprägt ist jetzt, wie diese Traminer-Familie, ne? Muskat.
Ja, also sowas kann es aber auch nicht sein. Also das ist es aber auch nicht. Aber eine Huxelrebe ist es auch nicht.
Nee.
Das ist... Ich nehme noch ein Schlückchen.
Nimm dir mal ein Schlückchen noch.
Der Rest wird aber ausgespuckt sonst. Tja, was mag das denn sein?
Aber um es mal zu sagen, einfach so, es ist ein... Das ist ein Wein, ich glaube, der kostet um die 8 Euro. Mhm. Und also ist jetzt nicht übermäßig teuer. Ist ein relativ einfacher Wein, aber ich finde den eigentlich sehr schön. So ein bisschen Schoppenwein, ne? Also für einen Schoppenwein ist er vielleicht schon ein Ticken zu trocken sogar. Aber wie gesagt, als Essensbegleiter finde ich den sehr schön, aber ich glaube einfach so zum nebenbei schlürfen auf der Terrasse oder so ist das auch ein schöner Wein.
Genau, die berühmte Terrasse.
Ja, die berühmte Terrasse, die jetzt so langsam auch an Gewicht zunimmt, wollte ich schon sagen.
An Gewicht zunimmt?
Genau.
Wegen der ganzen Regenschauer, die da
kommen. Ja, genau.
Noch ist nichts mit Terrasse.
Das ja, heute, so heute hätte man da gut mal sitzen können. Heute habe ich den ganzen Tag vorm Schreibtisch gesessen.
Echt?
Am Schreibtisch gesessen, waren trotzdem vor dem Bildschirm
Grad.
Gesessen.
Ja. Ja, waren trotzdem nur 14 Grad.
Ja, es war nicht so warm, stimmt.
Der hat jetzt wo ich ja weiß, dass es keine Scheurebe ist, der hat sowas gelb-fruchtiges, der hat auch sowas gelb-blütiges, sowas.
Also es ist eher eine seltene Rebsorte in einem Anbaugebiet, was jetzt auch nicht so auf der Hand liegt. Also was jetzt nicht so... Also es ist schon ein größeres Anbaugebiet, aber sozusagen der Teil, wo der Wein jetzt herkommt, ist eher unbekannter.
Oh je. Ja, das ist jetzt wieder was, die sich für Leute, die sich dann besser mit Wein auskennen.
Na nö, da hätte ich jetzt auch keine Ahnung.
Was mich wundert, also der hat auch wirklich Gerbstoff, ne?
Mhm.
Durch diese Trockenheit. Ja, aber es kann kein gelber Muscatella sein.
Oder? Nein, es ist kein gelber Muscatella. Den gelben Muscatella, den ich da mitgenommen hatte, da, als wir uns da beim Händler getroffen haben, den habe ich auch mittlerweile probiert, aber davon habe ich auch nur ein Glas getrunken.
Was ging nicht mehr, oder?
Nee, fand ich gar nicht lecker. Also der schmeckte mehr so nach Rosenmuscatella. Also der hatte so ein starkes Rosenaroma, da komme ich nicht durch. Also das ist so, als würdest du Velida Rosenbad trinken, ja.
Das ist also. Aber der soll da trocken sein.
Ja, der war auch trocken. Aber der hatte halt so ein totales Rosen-Muskat-Aroma, ja. Und da komme ich nicht mit klar. Also das brauche ich nicht in meinem Leben.
Ja, dann ist es ein Müller-Thurgau.
Ja, das ist eine gute Wahl. Müller, es ist kein Müller-Thurgau.
Also das wäre zum Beispiel...
Jetzt wird geraten. Da würde ich zum Beispiel sagen, das ist eine gute...
Echt?
Also es könnte ein Müller-Thurgau sein.
Wie schmeckt ein Müller-Thurgau eigentlich?
Ja, so ähnlich.
So ähnlich wie der.
Kann
auch wenig Säure, das habe ich schon rumgesprochen.
Ja.
Also dann würde ich nicht drauf kommen
können. Es ist ein Auxerrois.
Ah, ja.
Es ist ein Auxerrois. Und Auxerrois ist eine Burgunder-Rebsorte, ne? Also so wie Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, ist auch der Auxerrois eine Burgunder-Rebsorte, die aber relativ selten angebaut wird. Also es gibt in Deutschland nicht allzu viele Ecken. Ich würde jetzt mal sagen, Baden gibt es ein paar, die ich kenne.
Und Mosel halt, aber
und ganz Mosel ganz halt.
Ja, jetzt, genau. Also wenn man Christoph kennt, dann weiß man jetzt, woher der Wein kommt. Wer jetzt auf seine Seite guckt.
Genau. Jetzt weißt du auch von wem.
Dann weiß ich auch, dass er von Stefan Steinmetz ist.
So ist es.
Von der Obermosel, oder wie nennt sich das?
Ja, genau. Ich habe mir nämlich ein Paketchen von ihm kommen lassen und dieser Wein besteht aus 100% Leidenschaft. Es ist ein Auxerrois 2011 von Stefan Steinmetz, einem Winzer an der Obermosel. Und die Obermosel ist eben ab von dem Moselgebiet, das wir sonst so kennen, was eben schieferlastig ist und rieslinglastig, also zu 95% Riesling oder so, weiß nicht genau wie viel, aber es ist das Rieslinggebiet, ne? Und die Obermosel ist halt das Gebiet, wo hinter Kaub, ne? Richtung, also sozusagen mit der einen Hälfte der Mosel noch in Deutschland und mit der anderen eben schon in Luxemburg. Und auf beiden Seiten wird Wein angebaut. Das ist dann auch keine Schieferlage mehr, sondern eher so kalkige Böden, kreidige Böden auch. Und das zieht sich auf beiden Seiten hin, vor allen Dingen mit Elbling und
Auxerrois. Ja, genau, wollte ich gefragt haben. Macht der denn auch einen Elbling?
Oh ja, denn ich dachte, ich bringe ihn mit, aber ich habe ihn gestern ehrlich gesagt ausgetrunken.
Oh, die Flasche
war so lecker. Ja, war so lecker. Und dann hätte ich noch eine neue aufmachen müssen. Und ich dachte, wir haben schon genug. Ja. Der Elbling ist sozusagen noch eine Stufe unter dem hier, aber ähnlicher Typus irgendwie. Ne? Leichte Frucht, wenig Säure.
Stelle ich mir aber in der Nase nicht so aromatisch
vor. Nee, ist nicht so aromatisch. Ist noch mehr begleitend. Aber der Elbling, der kostet, glaube ich, 5 Euro die Flasche und ist dafür ein super leckerer Wein. Und dann hatte ich ja von ihm noch den Cremant aufgemacht, den ich auch sehr schön fand. Und den finde ich jetzt auch gut.
Ja, ich finde das auch eine prima Sache. Ja.
Also, wovon ich jetzt nicht so begeistert war, war der Spätburgunder von ihm.
Okay, das ist aber auch in der Gegend da, Spätburgunder.
Naja. Also, ich hatte schon mal einen probiert, als ich mit dem Thorsten und Matthias, mit dem ich die letzte Sendung gemacht habe, mich mal in Köln getroffen habe. Da hat er mir besser gefallen. Jetzt hatte ich nochmal den gleichen Jahrgang sogar, selben Jahrgang, 2005, hat er mir eingepackt und fand ich jetzt nicht so lecker. Aber das hier, also der Auxerrois und der Elbling auf jeden Fall und auch der Cremant finde ich absolut empfehlenswert.
Und dann auch vom Preis-Leistungs-
ja, eben, ist eben toll, ne? Ja. Der hat auch eine schöne Website, der Stefan Steinmetz, und da kann man auch sich Probepakete bestellen. Also das finde ich ist ein guter, also eine gute Empfehlung.
Und es ist ja auch eine nette Gegend darunter, ne?
Ja, genau. Also man kann da sehr schön, das ist halt Schengen, ne? Ein Stück weiter ist Perl auf der deutschen Seite, da kommt der Mann meiner Frau her. Super, der Mann meiner Mutter, ganz toll. Super Fehlleistung.
Das wird rausgeschnitten.
Der Mann meiner Mutter kommt daher. Und den hatte ich eben mal gebeten, letztens mir mal ein paar Flaschen mitzubringen. Da hatte ich schon mal sozusagen zwei, drei Winzer kennengelernt. Und,
Ach, da hat er noch ein paar andere von der Obermutter.
Der hat noch ein paar andere aus Perl mitgebracht, habe ich aber noch nicht probiert, muss ich unbedingt mal machen. Ja, und auf der anderen Seite von Perl ist halt Schengen, also das, wo das Schengen-Abkommen unterzeichnet worden ist. Und eben auf der Luxemburger Seite wird auch relativ viel Elbling und Auxerrois angebaut. So, jetzt kommt der Sigi, der ist gerade zum Kühlschrank gegangen und hat jetzt einen Wein geholt.
Also wenn der Christoph sagt, er schiebt hier den Assawar vor den Schaumwein, weil der wahrscheinlich ein bisschen fülliger ist, dann würde ich denken, dass der hier ganz gut zwischen die beiden passen müsste, den ich jetzt aus dem Kühlschrank geholt habe.
Gut.
Das ist vom Stil her ein bisschen anders, aber jetzt gucken wir mal, was Christoph dazu sagt. Das ist kein Assawar. Ja.
So, von der Farbe ist er schon mal...
Von der Farbe her ist er noch ähnlich, aber geht ein bisschen mehr ins Gelbe, ne? So ins Gelb-Goldene.
Ja, genau.
Ja.
Aber hat auch so einen grünlichen, obwohl das liegt gleich in der
Tischdecke. Hat auch so einen grünlichen Reflex, ja.
Finde ich auch, ne?
Ja.
Mhm. Der hat schon mal eine ganz interessante Nase.
Ja. Aber ganz anders.
Ganz anders. Also eher... So ein bisschen stoffiger, also so ein bisschen mehr Volumen, als wäre der so ein bisschen tiefer sozusagen, der Wein, als der erste. Der hat auch mehr so Honignoten, so ein bisschen honiger.
Ja.
Also jetzt nicht ausgeprägt, ne? so ein bisschen, als hätte wäre mal jemand mit so einem Löffelchen gerade mal darüber gegangen und hätte so ein paar Tropfen in den Wein fallen lassen. Ne? Zudem...
Ja, der hat da irgendwie was ist das, brausig irgendwie oder so... Aber nicht kitschig, brausig.
Nö. Brausig weiß ich jetzt gar nicht. Ja, der hat so ein bisschen, der hat auch wieder so eine süßliche Note, ne?
Aber nicht so ausgeprägt
wie der andere. Nee, nicht so ausgeprägt. Eher so eine.
Ja, stimmt.
Also auf der einen Seite dieses Honigsüße so ein bisschen, auf der anderen Seite auch irgendwas von einem reifen Obst.
Aber
ich kann gar nicht genau sagen, was das ist.
Ja, also wenn jetzt ein Laie seine Nase in dieses Glas hält, dann...
Was fällt zuerst auf?
Er riecht nicht so voluminös.
Nee.
Also auch der riecht nicht voluminös. Also man hat nicht das Gefühl, da kommt jetzt so eine Wuchtbombe.
Mhm. Ja? Das stimmt.
Also auch eher schlank.
Eher schlank. Und auch, kein ausgeprägter Duft. Ne? Also der ist nicht so expressiv. Also weder... Sozusagen, dass er einem schwer vorkommen würde, noch dass er so blumig, stark blumig, fruchtig wäre. Das geht eher, sind sogar vielleicht eher so ein bisschen so eine Note von. Ne?
Das ist schwierig, weil da kommen so.
Schwierig. Also, jetzt gerade hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da kommt so ein typischer Riesling, eine typische Riesling-Note rein.
Okay, also okay, sind, aber jetzt mit diesen Aromen, die der Riesling sonst so mit sich bringt, nichts zu vergleichen. Also da ist keine Aprikose, was sagt man eben noch, was dichtet man eben noch an Pfirsich? Und, also wenn überhaupt, dann eher vielleicht ein bisschen Ananas.
Ja. Ja, so ein bisschen exotische Frucht, leicht exotische Frucht, ein bisschen, vielleicht ein bisschen so wärmere Zitrusfrucht, wie so eine Gelbfrucht oder sowas, ne? Pomelo oder sowas, also nichts, was zu scharfe Säure hat, ne?
Tja.
Also der war an der Nase schon nicht so expressiv, aber am Gaumen ist er das auch nicht, ne?
Aber er hat im Gegensatz zu dem ersten Wein, also zu dem Assauvin, mehr Säure.
Er hat mehr Säure.
Und vielleicht auch Mineralik. Er hat aber genau das Gleiche, dieses Gerbstoffmäßige, ne?
Ja.
Etwas bitter, aber angenehm.
Ja.
Also auch wieder so eher grüne Aromen. Also wenn man so sagt, da fehlt so ein bisschen die Reife, ohne dass der jetzt unreif wirkt, ne?
Ja.
Das macht den halt so schlank. Also dass er nicht so... Man hat das Gefühl, die Trauben sind, das waren keine vollreifen Trauben, ne?
Nee. Das glaube ich auch nicht. Ja, finde ich jetzt auch nicht einfach, den zu bestimmen. Also es ist, also es könnte auch aus der Burgunder-Familie kommen. Weil es halt auch keine so starke, eben diese Primäraromatik hat, also keine Fruchtaromen, die einem jetzt so ins Gesicht springen. Ja.
Aber es geht ihm jegliche Cremigkeit ab.
Aber es geht ihm eigentlich jegliche Cremigkeit ab.
Ja. Also bei Burgundersorten sagt man ja immer noch, dass sie dann, ja, egal wie man sie ausbaut,
oder? Und halt auch das Volumen. Ne? Ja. Aber der Auxerrois hat ja jetzt auch keine Cremigkeit.
Auxerrois ist eigentlich, wie ist das eine Kreuzung von was und was? Weiß auch nicht.
Kommt der aus einer Burgunder?
Habe ich jetzt nicht.
Eigentlich schon. Ne? Eigentlich ist es eine Burgundersorte, ja. Also der wird, ich weiß nicht, was sich da mit wem gekreuzt hat innerhalb der Burgunderfamilie, aber es ist eine, also es muss irgendwie innerhalb der Burgunderfamilie sein, ne?
Ja. Okay. Wie findest du den?
Geht so. Ja, ich finde den jetzt nicht so. Also es wäre jetzt kein Wein, den ich lange in Erinnerung behalten würde, muss ich sagen. Also dafür hat er mir einfach zu wenig Charakter am Gaumen. Ist ja nicht viel.
Mhm.
Also halt ein bisschen Mineralik, so ein bisschen Säure. Das ist schon alles irgendwie, greift schon so ineinander irgendwie, aber der ist auch relativ schnell weg eigentlich.
Mhm. Wozu wirst du den trinken, wenn du da was essen solltest? So? Was würde dir spontan so einfallen? Das ist also kein Wein für einen Spargel, weil dafür hat er zu viel Säure.
Das würde ich schon irgendwie mit irgendwas aus dem Meer eher trinken. Ne? Also es könnte halt, also, ne, also wenn es jetzt nicht Deutschland wäre, dann könnte das so in Richtung Muscadet gehen. Ne? So.
Okay, also wir wollen es ja diesmal nicht so lang machen.
Ja.
Ist schwierig, ne?
Ist schon deutsch, ne?
Nee,
ist nicht deutsch.
Kein Deutscher.
Ah, okay.
Soll ich dir da ein bisschen helfen? Hättest du, ja genau, man kann ja mal versuchen. Also es ist kein deutscher Wein.
Ja, okay.
Wo würdest du dann am ehesten hin tendieren?
Dann würde ich am ehesten nach Frankreich gehen.
Denkst du da an die Loire oder was?
Ja, jetzt wegen Muscadet, ne? Hatte ich gedacht, das könnte Loire sein. Es ist ja auch kein, fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre Camps aus einem heißen Gebiet, ja? Also es, also was es noch sein könnte, wäre halt, obwohl ich das eigentlich nicht unbedingt glaube, es könnte noch aus dem Elsass kommen, aber dafür ist der mir zu reduziert, was so diese Blumenaromatik angeht eigentlich. Ne? Aber es...
Bums, Entschuldigung.
Ja, zack.
Liebe Leute, jetzt ist euch der Kopfhörer wieder
vom Ohr gefallen. Das muss ich rausschneiden.
Nee, das ist tatsächlich ein Vigno Verde.
Ist ein Vigno Verde. Ah, okay. Ja, das kann ich...
Stimmt, das und zwar von unserem lieben Freund...
Ah ja, Dirk Nieport. Aber nicht von ihm, also nicht Nieport-Wein, sondern
Projekt,
eben
genau, Projekt
für ihn. Ja, war schön, ja. Okay, also hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt, aber also ich habe schon mal einen anderen Vigno Verde von ihm getrunken, den fand ich deutlich besser.
Ja? Ach, er hat noch andere.
Ja, der hat noch welche unter seinem direkt eigenen Namen, also aus seiner eigenen Flaschenausstattung auch. Ne?
Ja, witzig. Wollte ach so, nee, der, wie hieß denn der? Bitte? Weißt du noch, wie der hieß?
Nee.
Weil er hat jetzt ab diesem Jahrgang den Namen geändert. Früher hieß der anders.
Ja, aber also der von Nieport, der ist in diesem typischen Nieport-Design, weißt du, mit
ach so,
diesem,
okay.
Ja, ja.
Diesen Briefmarken.
Diesen Briefmarken-Abholzkanten sozusagen. Ne? Und das ist ja hier Lorero Projecto de Dirk Nieport. Ne? Das ist ja ein bisschen was anderes.
Und das ist auch die Rebsorte?
Genau.
Dieser Lorero nennt sich die Rebsorte. Aber es ist erstaunlich, dass er aus dem, also für ein Vino, ich habe auch schon mal Vino Verde getrunken. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht so viel Vino Verde getrunken habe bis jetzt in meinem Leben. Und bis jetzt fand ich die immer sehr sauer, aber ich glaube wirklich, dass es sehr gut zu Fisch passt und zu Fischgerichten. Das ist ein Wein, wenn es heiß ist, ne? Ist das eine bestimmt schöne Sache. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass man das...
Also es gibt's, ich habe schon ein paar schöne, wirklich schöne Vino Verde getrunken, die aber alle auch irgendwie so ein bisschen frischer waren als der jetzt hier. Oh. Der wirkt mir schon so für ein Vino Verde fast schon so ein bisschen gesetzt. Nicht schlecht, aber die anderen hatten teilweise tatsächlich noch sowas Mussierendes, ne? Also sowas ganz...
Ach so.
Ganz frisches eigentlich dabei. Ne?
Okay, also das ist jetzt der neueste Jahrgang, das ist ein 2010er. Der hat 11 Volumenprozent.
2010er?
Ja, 2010er. Und der Assawar hat wie viel? Auch 11?
Ja. Ja.
Okay, also das sind so Weine, die ganz gut, glaube ich, als Essensbegleiter funktionieren. Das sind keine Solitärweine, die man jetzt schön
Oder halt.
Oder wenn es schön heiß ist. Die Terrasse
zu bemühen, einfach wieder irgendwie so, so ein lauer Sommerabendwein.
Ja, genau.
Dafür geht das schon.
Ja, ist richtig warm ist.
Ne? Doch, ist schon schön. Aber eben auch wirklich, auch wie jetzt wieder Auxerrois, das ist ja jetzt, ich meine, wir reden halt jetzt auch ein paar Weine, die unter 10 Euro kosten, ne?
Ja, leider nicht.
Der nicht mehr?
Nee, der kostet auch schon 11.
Ja, okay.
Also gut, was hat der Steinmetz kostet?
9 oder 8 oder 7.
Okay, der sitzt jetzt bei 11. 10 Euro noch was. Naja, ich habe ihn mitgenommen, weil ich natürlich Nieport mag und das war ist immer einer der erschwinglichen Weine. Und ich bin eigentlich auch überrascht, obwohl ich auch denke, also 11 Euro ist schon ein Wort, aber es hat ein tolles Etikett, ne?
Ja, ist schön.
Ja.
Naja, das kann er, ne? Also ich meine, der kann nicht nur gut Wein machen,
der
kann seinen Wein halt auch sehr gut vermarkten, das muss man einfach sagen. Das finde ich, das passt einfach auch sehr, sehr schön. Ich finde das immer wieder sehr befriedigend. Also die Kombination aus klasse Wein und klasse Flaschenausstattung.
Ja. Wenn es funktioniert,
Wenn es funktioniert, ja. Das ist gut. Und bei ihm funktioniert es eigentlich.
Mhm.
Naja, und ich meine, der ist halt einfach extrem umtriebig, der Nieport.
Ja.
Also der macht ja nicht nur einfach mit die besten Portweine da unten, sondern der hat eben so eine ganze Reihe an Stillweinen herausgebracht im Duro, wo vorher eigentlich niemand drüber nachgedacht hat, so in der Form. Ne? Also man kann, der ist schon einer der Vorreiter des Spitzenweinbaus da.
Und haben ihn alle ausgelacht, als er sagte, er würde jetzt Stillweine machen. Ne?
Ja,
woher kommt dieser Begriff eigentlich,
Stillwein? Stillwein? Ja, im Prinzip nur in Abgrenzung jetzt zu Schaumwein, ne? Sonst sagt man das ja eigentlich auch selten.
Ja,
das ist zumindest auch keine, es ist halt auch kein aufgespritteter Wein wie jetzt Portwein. Ne?
Ja. Also aufgesprittet bedeutet dann mit Alkohol wird die Gärung gestoppt, oder?
Genau.
Kann man das so sagen?
Kann man so sagen.
Ja. Das bringt dann die Bakterien um.
Zu viel Alkohol. Das bringt Alkohol dann die Bakterien um, also die Hefen, ne? Die Hefen arbeiten dann nicht mehr weiter. Also die Hefen, die den Zucker, den Zucker in Alkohol umwandeln. Die mögen ein paar Dinge nicht, also wenn es zu kalt wird beispielsweise, aber eben auch, wenn es zu alkoholstark wird.
Ja, klar.
Und der Portwein wird eben dann die Gärung wird dann gestoppt mit Alkohol, hat aber vor allen Dingen auch den Zweck gehabt, dass man die Weine, wenn die mehr Alkohol haben, dass die besser zu transportieren waren damals, ne, als man die Weine eben aus diesem Sherry-Gebiet in Spanien und aus dem Portweingebiet und aus Madeira beispielsweise eben nach England, vor allen Dingen nach England gebracht hat, transportiert hat.
Ich habe gelesen, dass Madeira ein bisschen mehr Alkohol hat, weil der Weg ein bisschen länger ist.
Das kann sein, ja.
Ja, habe ich gelesen. Das fand ich ganz interessant, dass die Portugiesen, also der Portwein nicht ganz so viel Alkohol hat wie der Madeira und dass es wirklich daran liegt, dass der einen längeren Weg auf sich nehmen musste, um nach England zu kommen. England war damals irgendwie der Nabel der Welt für. Ja. Aber es lag auch an irgendwelchen Handelsembargos, die es damals gab, glaube ich, ne? Zwischen Portugal und England. Damals diese, ich weiß gar nicht mehr genau den Zusammenhang, aber es lag an einem Embargo. Nur die Händler haben das irgendwie geschafft, das zu durchlaufen. Aber es gab, deswegen haben die Handelsbeziehungen zu Madeira aufgenommen. Weil die noch eine Zeit lang nicht an Portwein rankam. So muss das gewesen sein. Ganz interessant, ne? Ja, auf jeden Fall sind das ganz spannende Geschichten, finde ich. Ne?
Ja.
Wenn man sich mal überlegt, wie kommt das eigentlich? Wie,
ja, und vor allem bei Bordeaux hat man es ja nicht gemacht. Ne? Bordeaux ist ja auch in Massen nach England verschifft worden. Aber ich meine, gut, von Bordeaux aus nach England ist es halt auch nicht so weit. Ne?
Ja.
Das sind ja nur ein paar Tage.
Ja, das ist wirklich interessant. Ne? Und jetzt trinken wir das und machen uns gar keine Gedanken darüber, wieso das eigentlich so entstanden ist.
Ja, ja, ja.
Das ist schon spannend. So, jetzt haben wir zwei Weine durch. Jetzt kommt der Schaumwein.
Der Schaumwein, ja, genau.
Also ich habe noch einen weißen, den trinken wir aber ganz zum Schluss, weil der süß ist.
Der süß ist. Okay. Nee, dann probieren wir doch mal den Schaumwein.
So.
Das ist, da bin ich mal gespannt drauf. Ich habe von dem noch nichts getrunken bisher. Von dem,
der Winzer
gemacht hat. Von dem Winzer.
Oder was auch immer.
Ja.
Komische Flasche. Der Flaschenhals sieht so gut. Also hier kommt, sieht aus wie ein Bier. Ne? Also das hat er jetzt hier wirklich ins Glas geschüttet, es sieht aus wie Bier. Nur die Krone ist jetzt wieder weg. Sehr dunkel, ne?
Ja, sehr dunkel.
Cognac,
also es sieht fast aus wie, soll ich sagen, wie jemand, der an Morbus Mollengracht leidet und das Urin so ein bisschen orange ist.
Ja, es ist wirklich so, es ist wirklich wie, ja, so ein Orangeschwarm.
Ja,
es erinnert mich jetzt an den ersten
Orange Wine.
Erinnert mich an den ersten Podcast, den du
mit Holger gemacht
hast. Mit Holger gemacht hast, also, da gab's auch schon mal sowas, ne?
Ja, stimmt. Was war denn das nochmal? Was hatten wir denn da, was da so orange war? Also das habe ich noch bei einem Schaumwein noch ziemlich selten gesehen, hier diese
Farbe.
Boah, das ist schon krass.
Also es ist wirklich wie Cognac-Farben und dann aber auch so ein bisschen nicht ganz so dunkel.
Nicht ganz so dunkel. Nee, es ist ein richtiger Orangeton. Ne? Also es ist ein Orange mit leicht bräunlichen Anklängen. Ne?
Super. Also die Farbe ist himmlisch. Und der Geruch auch. Schön,
ja.
Also hier hat man das Gefühl, du kommst in eine Bäckerei und wir haben gerade ein Brot aus dem Ofen genommen, aus dem Steinofen.
So frischer,
und die Kruste,
frisch gebackener Brotteig.
Ja, aber die Kruste.
Genau, mit Kruste.
Diese braune Kruste, die so riecht.
Ja. Ja, schönes Bild.
Oder? Total lecker. Da möchte man jetzt richtig reinbeißen.
Ja. Es wirkt auch, also es wirkt sehr, ich habe jetzt noch keinen Schaumwein gerochen, der so gerochen hätte wie dieser hier. Ne?
Echt? Also auch.
Wüsste ich jetzt nicht. Also der riecht auch so ein bisschen, wie er aussieht. Ne? Also es ist irgendwie so, als wäre der Wein schon gealtert.
Ja,
als hätte er ein deutliches Alter eigentlich. Und wie soll ich das beschreiben? Weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Ja, er sieht so aus, aber er riecht eigentlich nicht alt. Also er ist nicht so... Was haben wir denn an Weinen getrunken, die so ähnlich sind? Also man bemüht ja immer die Brioche hier in diesem Zusammenhang. Mhm.
Ja, also für Brioche finde ich den jetzt irgendwie... Brioche ist das nicht.
Nee, ne? Ist das nicht fein genug irgendwie?
Ja. Also es wirkt so ein bisschen so wie, tatsächlich so ein bisschen auch wie Orange Wines, wo weißer Wein sozusagen auf den Trauben... auf der Maische vergärt, ne? Das ist ja ungewöhnlich. Also normalerweise vergärt ja der rote Wein auf den Traubenhäuten, damit er eben die Farbe aus den Traubenhäuten zieht.
Ne? Also der Wein.
Der Wein.
Kriegt seine Farbstoffe sozusagen.
Der Wein kriegt ja seine Farbstoffe aus den Traubenhäuten. Also der, ich sag mal jetzt eine Cabernet Sauvignon oder Merlot, die sind ja innen drin auch hell. Oder Spätburgunder, ne? Also der Saft ist ja eigentlich fast genauso weiß jetzt wie ein Saft von einer weißen Traube. Und die Farbe kriegen die eben über die Traubenhäute. Ne? Und es gibt halt Trauben, die sehr viel absondern dann Und welche, die sehr wenig absondern. Spätburgunder ist ja, obwohl er sehr viel Kraft hat eigentlich als Wein, hat er ja eine relativ schwache Farbe. Und ein Merlot oder ein Cabernet oder ein Syrah, die haben halt eine sehr starke oder können eine sehr starke Farbe haben, wenn die lange auf den Häuten gelegen haben. Ne?
Also könnte man annehmen, dass der hier...
Naja, und was, worauf ich noch hinaus wollte, ein Orange-Wein, das ist im Moment so ein bisschen, ich sag mal, in der alternativen Weinszene so im Kommen. Das sind halt Weißweine, die auf ihren Traubenhäuten gelegen haben und aus diesen Traubenhäuten dann auch noch Extrakt rausziehen. Und die, also, haben, die sind dann nicht mehr knallweiß, sondern die haben dann tatsächlich, deswegen auch der Name Orange-Wines, die haben dann solch eine Farbe beispielsweise. Ja.
Und das ist trotzdem eine Weißweinsorte?
Ist dann trotzdem Weißwein. Also ich habe einen, beim Vinocamp im März habe ich einen Wein probiert von Sepp Muster aus Österreich. Der hat einen Sauvignon Blanc so ausgebaut. Das war ein gigantischer Wein. Ja, also der hatte mit Sauvignon Blanc, wie wir den kennen, nichts mehr zu tun.
Also auch als Stillwein.
Stillwein, ja. Genau. Und eben auf den Traubenhäuten vergoren und heraus kommt dann eben so ein leicht orangefarbener Wein, der eine ganz andere Dimension hat sozusagen, als jetzt ein normaler Sauvignon Blanc.
Aber mit dem Wein hier, das ist ja, der sieht ja nicht aus wie aus einer Rotweinsorte entstanden, also aus einer roten Traube entstanden, sage ich jetzt mal, aus einer roten Traube. Wenn man die auf der Maische liegen lässt, dann würden die doch eine andere Farbe annehmen.
Ja.
Also scheint es ja auch in dem Fall hier so zu sein, dass es sich um eine Weißweinsorte handelt.
Nein, ist nicht so.
Es ist nichts, also ja, es ist eine rote Traube.
Ja, es ist rote Traube.
Es ist eine, ja, rote Traube.
Deswegen finde ich es durchaus...
ja, wieso ist denn diese Farbe hier so komisch?
Ja, interessant, also weiß ich auch nicht. Also wahrscheinlich hat er schon eine Zeit, also ein paar Stündchen auf den Traubenhäuten gelegen. Also so wie man Rosé ja dann, ja, auch macht. Genau.
Ja.
Nur, dass das eben nicht ins Roséfarbene gegangen ist, sondern eben eher ins Orangefarbene. Ne? Ja.
Also ich trinke den jetzt mal. Er ist so ein bisschen wie ein bisschen Karamellaroma, hat er so, ja, in der Nase vielleicht. Diese Brotkruste, diese etwas karamellisierte,
ja,
aber nichts Konzentriertes.
Oder? Ne, es hat, so eine leichte, Sherry-Aromatik.
Ja.
Es wäre so ein bisschen
oxidiert. Aber ganz leicht, ja. Aber, ja, aber leicht, sehr angenehm.
Ja, finde ich auch. Also tolle Nase, ne? Ungewöhnlich, aber toll. Ja.
Ja, das ist natürlich wirklich krass, ja.
Das ist schon abgefahrenes Zeug.
Es hat ein bisschen wie ein Ale. Ich musste direkt an Ale denken, ja. Super trocken.
Super trocken.
Auch hier so ein bisschen Karamellaroma.
Ja, Karamellaromen. Es schäumt ganz weich, ne,
ja,
im Mund. Also irgendwie wundert man sich bei dem Wein, finde ich, überhaupt, dass was schäumt. Das ist irgendwie alles nicht angelegt eigentlich auf einen Schaumwein und es ist aber trotzdem eben ein Schaumwein. Ne?
Also auch beim Eingießen, da hat er ja fast eine Krone gebildet, die war dann recht zügig weg und jetzt, ja, hat er gar nichts mehr. Und die Perlage, gut, wir haben jetzt große Gläser.
Ja, die Perlage ist auch nur ganz, da ist auch nur relativ flüchtig vorhanden.
Genau.
Jetzt merkt dann, man sie nicht mehr
im, nee, Glas. Aber sie kommt im Gaumen richtig durch.
Sie kommt am Gaumen richtig durch, aber nicht so unangenehm, ne? Wie wir das hatten bei diesem Beethoven-Sekt, ne?
Ja.
Wo plötzlich so ein Busch im Mund, genau, kommt, wo du denkst, ups, jetzt musst du niesen.
Ja.
Sondern das bildet sich so ganz, also es schäumt so auf, busch.
Aber sehr schön angenehm.
Und ganz weiche. Also das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Wein.
Also was ich ganz besonders toll an dem Wein finde, ist, dass ich sowas noch nie getrunken habe.
Ja, ich finde ich auch.
Und dass es das gibt als Varietät. Also das ist so,
ja,
eine tolle Sache, ne?
Absolut.
Ich würde aber nie drauf kommen, was das ist. Wenn du jetzt sagst, es ist aus einer roten Traube entstanden, ja, du weißt ja, was es ist.
Ich weiß, was es ist, aber ich wäre nie drauf gekommen. Ich wüsste auch nicht, also ich wüsste nicht, aus welchen Trauben, aus welchem Land,
ja,
also sozusagen welche Form von Schaumwein, ob das jetzt Champagner sein sollte oder sonst irgendwas. Ich hätte keinen blassen Schimmer. Also ich habe sowas an Schaumwein auch noch nicht getrunken. Das ist schon verrückt, so ein bisschen. Also ja, es hat, der Wein ist jetzt auch nicht, gehört auch jetzt nicht zur frischen Sorte der Schaumweine. Ne? Also es ist wirklich eher ein, ich glaube, das wäre was, wenn sozusagen im Noma oder so, wenn die mal wieder so eine so eine ganze Essensfolge von 14 Gängen irgendwie zum mit Schaumweinen begleiten, dann gäbe es dafür mit Sicherheit einen Gang. Ne?
Also das wäre zumindest super spannend.
Das wäre super spannend.
Was könnte man dazu essen? Puh, das finde ich auch nicht so einfach. Das kann ich sowieso nicht gut. Kombination aus Wein und Speisen.
Naja, auf jeden Fall hat er enorm viel Kraft. Also der kann so gut Fleisch, ne? Rotes Fleisch zu Steak oder sowas durchaus anbieten, würde ich sagen. Also wie gesagt, er gehört nicht zur frischen Sorte. Das ist jetzt keiner, der den man mal so aufplöppt, um irgendwie sozusagen sich irgendwie mit einem schönen Gläschen Sekt oder so Prosecco an den Tisch zu setzen, sondern das ist wirklich eine Wuchtbrumme. Ne? Die hat enorm viel Kraft und Substanz.
Genau.
Und ist also mit Sicherheit eher ein Essensbegleiter als jetzt so ein
Solitärwein.
Solitär, es sei denn, du sitzt halt so wie wir jetzt und redest drüber, ne? Und es macht dann irgendwie einfach Spaß.
Also ich finde es super. Also wenn ich jetzt, zwei, das sind jetzt verschiedene Stile. Das ist jetzt ein Schaumwein, ein normaler Schaumwein ist halt mehr, ja, wie soll ich das sagen? Der ist halt, der geht nicht so in diese Breite, der hat nicht diese dunklen Aromen, dieses wirklich sehr brotige, passt schon ein bisschen. Ja, diese Malzigkeit und Karamellaromen, die der hat, sind fast ein bisschen zu vergleichen mit einem Düsseldorfer Alt und einem Kölsch. Ja, wo man auch, also.
Ja, es ist eher so, was du sagtest, so Indian Pale Ale
oder ja, sowas, ne? Sowas, also so ein Altbier, also wenn man jetzt mehr auf Kölsch steht, dann sollte man sich an normalen Schaumwein halten und wenn man wirklich sowas, lieber ein Düsseldorfer Alt trinkt, dann ist das hier.
Oder ein englisches Bier.
Genau,
oder dann sowas. Ist das hier oder ein belgisches Bier, dann ist das eher so das Pendant dazu, ja.
Ja,
genau. Der hat auch noch so was Eisenhaltiges in der Nase, finde ich, ne? So ein Eisen.
Ja.
Eigentlich ein Eisenrost, fast Rostton in der Nase.
Ja, aber nichts Unangenehmes.
Nee, also da ist gar nichts Unangenehmes dran.
Da würde man aber gerne über den Rost lecken, wenn man das überhaupt.
Ja. Also das hatte ich jetzt auch überhaupt nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Echt?
Also du hast. Das ist jetzt kein. Ja, es ist jetzt überhaupt nicht. Dass der jetzt irgendwie aus einer Natural-Wein-Manufaktur irgendwie in Südostrumänien oder so käme. Es ist ein Pinot Noir, Pinot Meunier, also Spätburgunder Schwarzriesling. Es ist ein deutscher Wein.
Nee, wirklich?
Ja, es ist ein deutscher Wein. Und ich habe den heute mal aufgemacht, weil ich den sozusagen auf meine Tochter trinke. Weil meine Tochter nämlich 9 Monate geworden ist jetzt und bei 9 Monaten kannst du ja sozusagen auch eine 0,75er Flasche köpfen. Ja? Ist ja sozusagen auch.
Ach so, okay.
Ja. Aufs Jahr hochgerissen. Das Irre ist halt, das Witzige ist, ich habe den geschenkt bekommen und dieser Wein heißt Geliebtes Gretchen.
Nee,
doch. Okay.
Ja. Seine Tochter heißt Greta.
Genau, die wir natürlich auch häufiger Gretchen nennen. Und dieser Wein heißt Geliebtes Gretchen. Jede Flasche ist sozusagen von Hand beschrieben.
Das habe ich irgendwo mal gelesen. Das sieht ja toll aus. Also es sieht aus, als hätte einer mit so einem Goldstift.
Ja, genau, hat das wahrscheinlich auch. Ne?
Ja.
Einfach hat sich so Winterling, der Winterling aus der Pfalz, der hat diesen Blanc de Noir Brut 2005 abgefüllt nach traditioneller Flaschengärung und hat dieses geliebte Gretchen, ja, auf jeden Fall hat es geliebtes Gretchen genannt, was ich eben sehr schön finde, ist sehr romantisch.
Ja, das passt natürlich super. Das passt
natürlich. Heute deswegen habe ich die heute, gestern hatte sie.
Gestern ist sie 9 Monate alt geworden.
Genau, aber da ich niemanden hatte, mit dem ich hätte anstoßen können gestern, habe ich die Flasche halt mit sozusagen nach heute hinüber gerettet und ich hatte die jetzt auch schon einige Zeit da stehen, aber habe die irgendwie nicht aufgemacht und dachte, wenn die jetzt 9 Monate ist, dann mache ich eben auch so ein, also Dreivierteljahr, dann mache ich auch eine Dreiviertelflasche auf.
Das ist eine schöne Assoziation.
Aber dass der jetzt so, also das Weingut Winterling ist ein Weingut aus Deidesheim in der Pfalz, die auch Stillweine, also normalen Wein machen, aber vor allen Dingen, ich glaube, die machen 14 verschiedene oder 12 verschiedene Sekte. Verschiedene Blanc de Blanc, Blanc de Noir, rein Pinot Noir Sekt, die machen Lagensekte, also querbeet, ja. Und das ist das Erste, was ich jetzt von ihm probiere. Und ich glaube jetzt nicht, dass alles so abgefahren ist wie dieser Wein hier, aber es ist schon, also das finde ich schon große, also
ja,
das ist ein großer Überraschungsmoment und
das auch
große
auch.
Klasse irgendwie.
Das ist super.
Ja,
das passt auch. Mit deiner Tochter gerecht sozusagen.
Ja, ne? Genau. Ja. Das passt irgendwie.
Aber die Flasche sieht wirklich so aus, als Also wenn ich die jetzt im Weinregal sehen würde, würde ich denken, wer hat denn da so eine olle Flasche hingestellt? Ne?
Ja. Ja, das ist wirklich mit Goldstift auf die Flasche geschrieben. Ja. Und das haben die bei jeder einzelnen Flasche gemacht.
Aber geht das denn? Ich meine, da müssen ja noch irgendwelche Daten
da
drauf.
Hinten, drauf,
ne? Hinten hat er da so ein kleines Schild.
Das ist ja meistens so. Das ist ja meistens so.
Okay.
Dass die sozusagen, das ist ja eigentlich das Vorderetikett. Das, was meistens hinten drauf ist, ist also mit den Angaben, die drauf sein müssen, ist ja eigentlich das Hauptetikett.
Ja. Ich sehe nicht, wie viel Alkohol er hat.
14.
Okay. Jetzt wissen wir auch, woher das mit dem Ale kommt.
Ja, das ist schon. Ja. Also es ist alle, also es ist von allem viel, ja. Aber es ist eben nicht zu viel. Also ja. Du magst auch die 14, du magst die 14%, weil es halt wirklich sehr viel Kraft hat. Aber du magst nichts Alkoholisches jetzt, ne?
Nee, finde ich auch nicht.
Ja. Also es ist also Kompliment.
Ja, das finde ich wirklich super. Was kostet sowas?
Ich glaube 23 Euro.
Ups, okay. Ist aber die Kreta wert.
Ja.
Also das ist dann eher ein Wein, den man jetzt nicht mal zum Probieren so öffnet. Weil es, aber es ist halt total interessant. Also wenn man mal was ganz anderes haben will, dann ist das wirklich eine gute Wahl.
Absolut. Ja, bei denen kann man auch direkt sozusagen auf der Website bestellen, ein paar Flaschen. Und ich glaube, das lohnt sich auch durchaus, mal, da nochmal was anderes zu probieren. Das scheint mir so jedenfalls. Also das ist wirklich verrückt.
Hatte der den so lange auf der Hefe liegen? Oder
ist jetzt 48 Monate. Also 4 Jahre. Das ist schon das sozusagen ist über dem, was ein Jahrgangschampagner auch...
aber ist jetzt nicht nach der traditionellen Champagner-Methode hergestellt?
Doch, ja?
Also auch mit einer zweiten Gärung in der Flasche?
Und ja, ja, klar.
Ja, ja. Und aber Degorgierdatum, also wann der da jetzt...
Degorgierdatum steht nicht drauf. Steht nicht drauf. Aber ich glaube, die werden von Hand gerüttelt da noch und ja.
Es ist super.
Ja.
Sowas finde ich toll. Es ist nicht genormt und ist wirklich wie so ein Abenteuer in dem Weinland sozusagen.
Ja. Ja, abgefahren. Ich meine, der ist so... Der ist süß und trocken zugleich am Gaumen, ne?
Das kommt halt durch dieses, genau wie ein Ale eigentlich auch.
Genau.
Eine Süße hat oder ein Guinness.
Ja.
Irgendwo süß und trotzdem ist es knalltrocken, ne?
Ja.
Also ist wirklich die Assoziation ist ganz stark. Mhm.
Ja, diese belgischen Brauerei, also die Abteibiere oder so, ne? Die haben das halt auch. Die haben diesen süßen, ich weiß gar nicht, Hopfen und malzig, also spezielle Hopfensorten, das... Das Malzige ist irgendwie süß, ne? Mhm. Und aber es ist natürlich, also doch, manche sind auch,
ja, manche haben auch Zucker. Auch,
ja, finde ich auch.
Manche haben auch Zucker. Die machen halt da sehr viel, ne?
Die also machen da sehr viel, ja.
Ja, ja, schön. Schöne Überraschung. Schön. Die können wir jetzt aber nicht ganz austrinken.
Nee.
Oh, Bruder. Wir müssen.
Wir trinken dann mal morgen weiter. Und dann mache ich auch nochmal ein Foto davon.
Ich glaube, ich nochmal.
Ja,
das würde sich lohnen, ja.
Ja.
Das hat er wirklich verdient. Sehr schön. Jetzt muss ich den wegkippen, das will ich gar nicht.
Nö.
So, jetzt haben wir noch... also ich habe
noch zwei Rotweine dabei.
Ja. Okay, ich habe auch noch zwei Rotweine.
Okay.
Jetzt meiner, also den einen, den ich da anbieten will, der ist schon 2 Tage offen.
Okay.
Ich glaube aber nicht, dass es ihm wehtut. Ich will natürlich nicht sagen, was für einer das ist.
Nee.
Ich weiß jetzt nicht... Fangen wir einfach mit deinen an und ich gucke, wann es passt.
Ja, ich würde, genau, also ich würde mal mit dem ersten anfangen.
Okay.
Der zweite ist mit Sicherheit, also bestimmt eher was für einen Schluss sozusagen.
Okay, sollen wir die beide, also, aber wir trinken einen nach dem anderen, also nicht zwei
parallel. Ja, die haben miteinander nichts zu tun. Genau, also würde ich jetzt nicht parallel verkosten, sondern nacheinander.
Toll.
Ja. Also wirklich völlig total ungewöhnlicher Wein.
Ja. Da siehst du, dass man dich auch noch überraschen kann, ja?
Oh, es gibt vieles, mit dem man mich überraschen kann. Das ist, als ich den ersten Wein getrunken habe von dem Weingut, was wir nachher noch probieren, war ich auch total überrascht.
Ah.
Und also von diesen Orange Wines da, ich war ja auf dem Vino Camp. Also Vino Camp ist Barcamp. Und Barcamp ist ja so eine Anti-Konferenz sozusagen. Es treffen sich Leute zu einem bestimmten Thema, aber die ganze Konferenz ist offen. Das heißt, die Menschen, die teilnehmen, bestimmen die Einzelthemen des Wochenendes oder der Konferenz. Ja. Das heißt, hat jetzt das zweite Mal stattgefunden in Geisenheim. Hat aber jetzt nicht direkt mit der Forschungsanstalt zu tun, sind halt zwei Leute, die das ja organisieren. Der Dirk Würz.
Bekannter Winzer aus Rheinhessen.
Winzer und Blogger. Genau. Es kommen halt Leute, die irgendwie was mit Wein und vor allen Dingen also mit Wein und Web auch viel zu tun haben. Ne? Also Winzer, Blogger, es kommen zunehmend mehr Marketingleute, die das Ganze eben auch interessant finden als Plattform. Ja? Mhm. So eine ganze Mischung aus Leuten. Spannende Geschichte. Also ich werde nächstes Jahr, auch wenn es irgendwie geht, wieder hinfahren. Ist schön. Also man könnte es noch ein bisschen ausweiten. Ich war ja mit Thorsten da. Und der sagte auch zu Recht, also was so ein bisschen fehlt, ist so die Anbindung an die andere Szene, also die eigentlich ja mit der Weinszene auch verbandelt sein müsste, nämlich so die Food-Szene. Es gibt ja jede Menge Food-Blogger, die aber nur selten über Wein schreiben, während Weinleute selten über Essen schreiben, also über die Kombination. Mhm. Und es ist auch eine völlig getrennte Szene eigentlich. Es gibt nur ganz wenige, die sozusagen in beiden Feldern agieren. Und das könnte man da mal aufgreifen und ein bisschen zusammenführen. Ich habe jedenfalls da dann an dem Samstag so eine kleine Verkostung geleitet mit Bio oder vor allem biodynamischen Weinen. Ich hatte die übernommen, weil irgendwie derjenige, der das eigentlich machen wollte, irgendwie nicht konnte. Und hatte mich aber eigentlich angemeldet eben bei der Parallelveranstaltung, nämlich diesen Orange Wines. Und insofern hatte ich dann keine Möglichkeit...
Ach so.
Oder beziehungsweise hatte dann nochmal eine Möglichkeit, zumindest zwei, drei dieser Weine zu probieren. Und vor allen Dingen dieser Wein vom Sepp Muster, das war halt auch so ein Knaller. Also sowas habe ich vorher halt auch noch nicht getrunken. Das ist
dieser Sauvignon Blanc.
Dieser Sauvignon Blanc, ja. Ja. Ja.
Ja, jetzt gibt es was Rotes.
Jetzt gibt es was Rotes.
Es wird langsam dunkel.
Licht anmachen.
Ja, genau. Genau,
sonst sehen die ja gar nichts mehr
gleich. Genau, das können sie ja nicht sehen.
Ja. So, okay. Okay. Nö, geht.
Nee, ist nur. So, dann nehmen wir wenigstens, was für eine Farbe der Wein hat. Also, das genau. Ist rot.
Ja.
So, man kann durchgucken.
Ne? Man kann durchgucken.
Ja.
Ja, es ist kein. Also, deswegen schließen sich so manche Sachen schon mal aus. Allein schon wegen der Farbe kann man eigentlich schon das einschränken. Ne?
Ja,
in einem gewissen Maße und in einem vom Geruch her, also die Kombination Farbe-Geruch.
Genau. Also, würde ich sagen. Also, wenn es jetzt. Ja, man muss natürlich ein bisschen Bescheid wissen, muss man schon, aber man kann vieles damit eingrenzen. Also ein Cabernet Sauvignon oder wie du eben schon sagtest, Merlot, Syrah,
ja.
Oder nicht Syrah, eher vielleicht ein Shiraz. Syrah und Shiraz ist zwar dasselbe, aber ich glaube ein Franzose kann durchaus heller sein als ein australischer Shiraz, oder?
Mhm.
Von der Farbe?
Boah.
Hast du nicht?
Also, ich denke, das kommt immer darauf an, wie du den machst, ne? Letztlich.
Ja, aber sonst, also dieses Durchscheinende, da gibt es nicht so richtig viele Rebsorten. Es gibt einige Italiener, bei denen das geht. Hatten wir ja das letzte Mal auch.
Ja.
Ansonsten der Spätburgunder. Pinot Noir. Was haben wir noch für eine Sorte, durch die man durchgucken kann?
Ja, vielleicht so norditalienische Rebsorten wie Lagrein oder so, St. Magdalena oder sowas, ne?
Ja, genau.
Sowas kann schon mal sein, die so ein bisschen leichter sind, also die nicht so viele Farbextrakte aus den Beerenhäuten ziehen.
Lagrein nicht unbedingt, ich glaube Lagrein ist deutlich dunkler, aber
ja, Lemberger vielleicht. Lemberger vielleicht, ja. Ja.
Okay, aber also man hält die Nase ins Glas und hat das Gefühl, da ist Holz im Spiel. Also
ja.
Es riecht tatsächlich ein bisschen holzig. Dadurch wird der Wein direkt in gewissem Maße schwer. Und wenn man schon so, ja, sind dann wieder beim Thema. Wenn man öfters mal die Nase ins Glas hält, dann hat man sofort irgendwelche Assoziationen.
Ja.
Und meine Assoziation geht jetzt erstmal in Richtung Spätburgunder. Mhm. Es ist...
Also Spätburgunder eben auch in Abgrenzung zur französischen Ausdrucksweise
Pinot Noir. Ja, das würde ich jetzt nicht so
an der Nase jetzt nicht so genau das sagen. Okay, nee, ich dachte, du sagst speziell Spätburgunder, weil du sagst, es ist deutscher Spätburgunder.
Ja. Nee, das könnte ich jetzt so nicht. Also von der Nase, Respekt, wer das kann. Wahrscheinlich gibt es eine Menge Leute, die das können, aber gehöre sicher nicht dazu. Was gibt es denn noch, was so hell durchscheinend ist?
Also der hat schon eine deutliche Aromatik von Erdbeeren, finde ich. Also neben dem Holz
Ja. Hat
er, finde ich, ziemlich deutlich Erdbeeren.
Er hat so eine, also es ist nichts Süßes in der Nase, gar nichts Süßes. Nee, das ist ja auch was den dann deutlich unterscheidet von Überseewein. Also ja. Das würde jetzt mit dem Überseewein überhaupt nicht zu verwechseln sein.
Nee, stimmt. Mit dem Übersee-Pinot, ne? Auch die Übersee-Pinots haben im Allgemeinen eher so eine süßliche Note noch, die schnell halt auch mal vom Alkohol kommt, ne? Also, Naja. Es wirkt jetzt hier nicht so, ne?
Nee,
also es ist nichts Überreifes, ja, nichts Marmeladig oder Pappiges in der Nase, eher frisch.
Ja.
Also frisch plus Holz.
Also
aber auch nicht zu viel Holz, ne? Entschuldigung.
Nee, nicht zu viel Holz, aber die Holzaromatik ist das, was man eigentlich so direkt wahrnimmt. Es kann kein Überseewein sein, weil er dafür in der Regel, sag ich mal, es gibt bestimmt jede Menge Überseeweine, die wirklich sehr, sehr gut sind und auch den Vorbildern in der alten Welt nahe kommen oder nahe kommen wollen.
Bestimmt, ja. Naja, es gibt auch Überseeweine, die jetzt überhaupt nichts Alkoholisches, Marmeladiges oder sonst was haben. Ne? In der Vinothek da in Essen, die ich betreut habe, da habe ich Weine getrunken. Die sehen Cabernet Sauvignons, die sehen auch so aus. Ne? Also die sind irgendwie mit 11,5 oder 12%.
Was, wirklich?
Ja, ja. Die auch durchscheinen, die gar nichts von diesem schwarzen, suppigen, überkonzentrierten haben, was man denen häufig so vorwirft. Nee, das gibt es auch ganz schlanke Vertreter.
Nur das, was man meistens so auf dem Markt findet für erschwingliches Geld, wird wahrscheinlich...
Das ist halt eher so. Ja.
Also ich habe jetzt den ersten Schluck genommen, der Christian auch schon.
Ja.
Also ich würde mich dann auch auf dem Spätburgunder festlegen. Mhm. Was der hat, ist, er hat am Gaumen noch deutlich mehr Holz. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das
zu viel ist.
Es ist im Moment noch zu viel. Ich weiß nicht, wie alt er ist.
Was ich jetzt gerade auch nicht
habe, ich gerade vergessen. Würde nicht. Ich würde ihn dann auch gerne liegen lassen.
2010 wahrscheinlich, ne? Oder 9er. Ne, 9er, 2009er. Mhm.
Ja. Also diese Holzaromatik baut sich mit der Zeit so ein bisschen ab, ne? Wenn die Beine älter werden. Mhm. Mhm.
Ich finde jetzt gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Es geht, also ich finde es jetzt nicht so übermäßig.
Also ich finde hinten raus hat er sowas unheimlich Konzentriertes. Es hat nichts mit Süße zu tun, es ist sowas
herb, rauchig.
Konzentriert sogar. Ja, so rauchig. Also wenn ich dann daran denke, wie sieht so ein Fass eigentlich aus, dann ist das, würde ich jetzt sagen, das ist ein Fass, das gebrannt worden ist. Das ist so wie ein Fass, das man getoastet hat, so nennt man das, glaube ich,
im Jargon,
wo man ein Feuer drin gemacht hat, bevor man den Wein reingelegt hat.
Mehr oder weniger. Ja, aber es wird halt angeflammt mit so einem Bunsenbrenner, ne, mittlerweile. Früher hat man das so gemacht wahrscheinlich.
Ich glaube, es gibt immer noch.
Ja,
manche Bordeaux-Güter leisten sich das, wirklich jetzt über so einem Feuer, dass die über so einem Feuer getoastet werden.
Okay.
Also dieses Toasten von Fässern, damit das eben dieses rauchige Aroma annimmt, ne?
Ja, rauchig. Meistens wirken die ja dann auch stärker vanillig und kokosaromatisch, ne?
Ja. Ja. Okay, also der ist aber eher leichter. Ich glaube auch, dass es ein deutscher ist. Das kann kein französischer Spätburgunder sein.
Ja.
Was ihm ein bisschen fehlt, also er ist, was unterscheidet jetzt den deutschen vom französischen Spätburgunder? Also das zu benennen ist ja viel schwieriger, als es intuitiv zu wissen, weil man schon einige getrunken hat.
Ja.
Es fehlt vielleicht ein bisschen so die Eleganz vielleicht?
Ja, nicht unbedingt, ja. Das mag sein, aber ich hab immer das Gefühl, dass die Deutschen irgendwie eben stärker in diese Erdbeer- und Himbeer-Aromatik reingehen als die französischen Vertreter. Und tendenziell eben doch eher noch eine Süße haben, irgendwie im Geschmack. Also irgendwie ein bisschen süßer wirken als die französischen Vertreter. Also die Franzosen, die wirken so ein bisschen staubiger. Also so ein bisschen, also nicht staubiger, weil sie angestaubt wären, ja, und schlecht wären, sondern eher, weil die so ein bisschen, also trocken, staubig trocken sozusagen. Wenn die Deutschen eher trocken, süßtrocken sind, also fruchtsüßtrocken. Mhm. Ne? Also die haben ja keinen merkbaren Zuckeranteil, aber es ist in der Frucht irgendwie die Süße. Die Süße, die
sind gern. Ja. Obwohl ich den hier sehr, sehr herb finde. Ja. Also ist recht herb, hat eine tolle Säure, nicht zu viel. Ja. Ich finde auch, dass die Tannine sich schon, also das ist eigentlich schon, weil ich gebe dir dann recht, also der muss nicht so alt werden. Ne? Mhm. Die Säure ist okay und mit den Tanninen hält sich das schön die Balance. Das ist, glaube ich, meines Erachtens ist das jetzt nicht unbedingt so ein Flaggschiff-Wein, sondern eher so im mittleren Segment. Das ist kein einfacher Spätburgunder, würde ich mal meinen. Mhm. Dafür ist er ein bisschen zu vielschichtig.
Ja.
Aber er liegt so wahrscheinlich so im mittleren.
Was würdest du dafür ausgeben? Also Spätburgunder ist ja immer teuer, ja? Relativ teurer als alle anderen Weine. Ne? Es ist halt die Traube, also Spätburgunder oder Pinot ist halt eine Diva, ne? Mit der man sich sehr stark beschäftigen muss, die sehr pflegeintensiv ist und tendenziell gibt es irgendwie immer zu wenig Spätburgunder für die Nachfrage und insgesamt liegt damit der Preis für Spätburgunder oder für Pinot eben relativ gesehen über den anderen Traubensorten, jetzt mal abgesehen natürlich von den ersten Bordeaux-Gewächsen und solche Sachen, die, ne, also ich meine jetzt so im Durchschnitt. Mhm. Ja, und das heißt, im Durchschnitt fängt ein ernstzunehmender Spätburgunder an bei
10 Euro.
Ja. Also es gibt sehr wenig Spätburgunder, die man mit Genuss trinken kann, die unter 10 Euro liegen. Es gibt welche, muss man aber mit der Lupe suchen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt sagen, bei 10 Euro fängt es an, wo würdest du den dann einschätzen, einsortieren?
Tja. Das ist aber kein 10-Euro-Spätburgunder.
Nee, das stimmt.
Dafür ist er, weil die meisten 10-Euro-Spätburgunder auch von guten Produzenten sind eher leichtgewichtiger.
Ja.
Und ein bisschen fruchtbetonter. Der ist jetzt nicht so fruchtbetont, finde ich. Oder?
Ja.
Also er hat eine Frucht, aber er hat nicht so dieses, was man oft für diesen 10 Euro hat, da kriegst du dann so...
Ja, das stimmt wohl.
Da gibt es sehr schöne Vertreter, aber es ist... Der hier ist einfach ein bisschen komplexer, ernster.
Ja.
Ja, doch, ist schon.
Macht schon Spaß,
toll.
Ne? Also der ist ja, der war jetzt auch frisch geöffnet. Der braucht auch, also ich glaube, wenn er jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hat, dann geht auch so ein bisschen dieses vordergründige Holz weg. Ne? Das tut so ein bisschen den Hintergrund. Also man kann den gut schon ein bisschen früher aufmachen. Ich habe den halt wirklich jetzt gerade erst aufgemacht. Man kann den gut früher aufmachen und man kann den auch gut noch ein bisschen im Glas stehen lassen. Dann wird er insgesamt doch harmonischer.
Na? Ja, aber ich glaube schon, dass der so bei 20 Euro landet. Vielleicht auch ein bisschen drüber. Mhm.
Christoph. Ja, ich muss lachen, weil ich
freut mich. Alles falsch.
Nein, es ist überhaupt gar nicht alles falsch, aber es freut mich ja.
Dass man Laien so überraschen kann.
Ja. Nein, du bist ja jetzt kein Laie. Ja, ich meine, du hast auch schon reichlich Wein dann probiert und kannst es sowas auch gut einschätzen. Und in der Tat, es ist ein wirklich gut gemachter Spätburgunder, der aber eben trotzdem nur 11 Euro die Flasche kostete.
Okay.
Also ja, eine Sonderabfüllung, die mag in einem gewissen Maße gesponsert sein oder so. Also es ist eine Sonderabfüllung von in einer Zusammenarbeit von Gunnar Tietz, dem Sommelier des Jahres, glaube ich, letztes Jahr. Und Martin Wassmer aus Baden, einem renommierten Spätburgunder-Winzer. Und trägt den Titel von auch von der Website vom Tietz, nämlich Weinguru. Weinguru, Spätburgunder 2009, Baden. Erzeugerabfüllung Weingut Martin Wassmer, 13,5 Volumenprozent.
Mhm, sehr schön.
Also der hat... Und der macht das irgendwie mit unterschiedlichen Winzern in Deutschland, glaube ich, bisher, dass er so einmal im Jahr eben eine Sonderabfüllung macht, so nach seinem, ich denke, nach seinem eigenen Gusto auch irgendwie, wie er so die Weine auch ein bisschen haben möchte, plus natürlich der dem Charakter, den der Winzer seinen Weinen gibt. Und hat das jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal gemacht. Ich bin da durch Zufall drüber gestolpert, weil ich nochmal wissen wollte... Ach nee, Quatsch. Ich habe E-Mail bekommen von hauswein.de. Hauswein.de ist ein Versender von Weinschläuchen, also 3 oder 5 Liter Kanistern, Wein in Kanistern, ja, die halt das Konzept haben, dass sie eigentlich nur diese Weinschläuche verkaufen und eben in immer unterschiedlichen Abfüllungen. Das heißt, die haben immer so im Jahr, weiß ich nicht was, 8, 10 verschiedene Weine. Von auch bekannteren Winzern. Sehr schön gestaltet, finde ich. Sehr gut. Die haben auch, glaube ich, schon mal den Deutschen Design Award bekommen dafür. Die haben nämlich immer, die ganzen Kisten sind grau und in einer Ecke ist sozusagen auf einem weißen Aufkleber die, also die Bezeichnung des Weins und so weiter, also die Daten, die drauf sein müssen. Und auf einer Ecke dieses Kartons haben die so ein Aromen-Farbspektrum. Anhand dessen du sozusagen den Wein einschätzen kannst. Ja? Also Farbe spricht eben für die Weinaromatik.
Ja? Also wenn du eine hellere Farbe hast, dann
ist ja, das vielleicht eher... Ja, so, also das wären dann jetzt bei so einem Spätburgunder irgendwas zwischen, also 3 verschiedene Farben.
Okay.
Und aus diesen 3 verschiedenen Farben setzt sich so der Weintypus zusammen, den die, also so wie die den einschätzen. Also bei dem Sauvignon Blanc wäre es dann wahrscheinlich ein Zitrusgelb, vielleicht ein helles Grün und vielleicht sogar noch ein Blau dazu oder so, ja. Also irgendein helleres Blau oder so. Und bei einem Spätburgunder wäre es dann ein Braunton, vielleicht ein dunkler Orangeton, ein satter Rotton oder so, ne?
Ja.
Und also das ist für jeden Wein etwas anders gemacht und, ich finde die Idee von Weinschläuchen oder wie heißen die, Bag-in-Box, finde ich eh gut eigentlich. Ne? Die haben natürlich, also gerade was so Klimaneutralität und so weiter angeht, sind die natürlich unschlagbar. Ne? Weil also 5 Liter in Flaschen zu transportieren und 5 Liter in einer Bag-in-Box zu transportieren, ist natürlich super Vorteil für die Dinger. Ne? Das Problem ist halt, dass so wenig... Qualität darin findest, ne? Oder relativ selten. Es gibt relativ wenige Winzer, die das machen, aber das ist eigentlich ein gutes Konzept. Ich habe da vor Jahren mal was bestellt, dann aber nicht mehr, weil ich einfach anders Wein trinke, weil ich halt keine 5 Liter von irgendwas trinke, sondern halt immer nur letztlich ja rumprobiere. Aber es gibt natürlich viele Leute, die das nicht machen, die einfach total zufrieden sind, wenn die was nicht einen Wein gefunden haben, der ihnen gefällt.
Ja,
und, also. Und dann eben... den auch trinken.
Also Freunde von mir, die kaufen sich bei Jacques Weindepot immer so einen Back-in-Box.
Ja.
Aber die behaupten ja auch, der würde dann auch relativ lange halten. Ich weiß es nicht, weil der steht ja bei denen in der Küche rum und dann gibt es da irgendwie eine Woche oder zwei aus diesem Teil.
Ja, also ich glaube, zwei, drei, vier Wochen müsste der eigentlich halten.
Ne? Ja, die behaupten, also dadurch, Vakuum, dass der... Genau. Ach so, diese Kunststoff
zieht sich
Blase zieht sich sozusagen mit dem reduzierten Inhalt immer gleichmäßig zusammen.
Genau.
Ja.
Wie ich jetzt darauf gekommen bin, der Tietz, der berät die, also der sucht für die Weine mit aus. Und der hatte jetzt diese Weinguru, hatte der sozusagen als Sonderaktion mit auf dieser hauswein.de Seite. Und dann bin ich, dann habe ich einfach, also du kannst nur 3 Flaschen, glaube ich, bestellen für 33 Euro. So. Und das habe ich dann einfach mal gemacht.
Also, du kannst nicht kistenweise das Zeug bestellen.
Nee, aber wobei es die bei ihm selber auf der Seite, also ich glaube, die heißt auch weinguru.de, auch nochmal, glaube ich, zu bestellen gibt. Aber das war jetzt so die Aktion, 3 Flaschen, 33 €, und das habe ich mal blind gemacht. Hatte das dann probiert, fand es gut, habe es dann für einen Weinabend auch direkt eingesetzt, weil er selber sagte, wer sozusagen diesen Wein, also die Idee war, einen deutschen Spätburgunder zu machen, der sehr typisch ist für einen deutschen Spätburgunder.
Ja.
So. Und das dachte ich, das passt. Und es passt auch, ne? Also es ist schon,
ja,
also ich finde es schon sehr typisch.
Nachdem was ich
schon aber im positiven Sinne.
Ja. Ja.
Weil also es gibt auch typisch im negativen Sinne, finde ich. Eben wenn die ein bisschen zu süß sind und wenn die ein bisschen zu himbeerig sind, finde ich, dann ist es halt, dann geht es mir auf den Keks.
Ja. 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 Und wie ist er angekommen?
Gut.
Ja, der ist gut angekommen.
Der ist gut angekommen. Durchaus. Nee, fanden die gut, die Leute.
Ja, das ist eine echte Empfehlung.
Ne? Finde ich auch. Also für Spätburgunder, sozusagen Spätburgunder-Einstieg, Einstieg in die Welt des Spätburgunders, ist das eine super Sache.
Das wäre jetzt natürlich eine tolle Sache gewesen, weil ich habe zwischen 2 Weinen hin und her geschwankt, die ich heute Abend auch machen wollte. Ich habe eigentlich nur 2 Flaschen habe ich aufgemacht, den Dossel und noch einen Rotwein. Und habe mich nicht für den Martin Wasmer Schlatter SW aus dem Jahr 2006 entschieden. Das wäre natürlich jetzt was gewesen. Das Wein von Martin Wasmer.
So wie ich eigentlich noch einen Wein von Nieport mitbringen wollte.
Oder? Aha, ja. Welcher wäre das gewesen?
Fabelhaft Reserva.
Ah ja, das kenne ich nur gar nicht.
Ja, eben. Ich auch nicht. Aber habe ich mich dann auch dagegen entschieden.
Ja, okay. Da sind wir beide, knapp verfehlt, aber egal. Was trinken wir jetzt? Ja, meiner, also einer von meinen. Du sagst, der andere wäre eher was für den Schluss.
Ja.
Okay, dann nehmen wir jetzt einen von meinen.
Gut.
Ja. Ja. Ich habe den dekantiert. Ich fand, dass es dem Wein gut tut.
Wir trinken ja heute nicht aus den Gläsern, die ich sonst immer bei mir habe, sondern wir sitzen ja heute bei dir, Siggi, und haben die Gläser, die du sozusagen bei mir gekauft hast,
genau, sind auch
Dekanter, nämlich die Salto-Gläser, die ich auch total gerne mag. Vor allem auch diesen Dekanter finde ich ja irgendwie immer wieder schön, wenn ich ihn sehe.
Ja, den Dekanter, ne?
Ja,
der sieht toll aus.
Ja.
Machen hier noch ein bisschen Schleichwerbung. Ja. Sehr teuer, aber ich habe mir einen geleistet.
Ja.
Ja, der ist wirklich sehr, sehr schön.
Ja.
Vor allen Dingen passt er super in den Schrank, weil er nicht so ausladend ist. Leicht.
Ne? Genau, ja.
Nicht diese klobigen Dinger, die man überall findet, diese flach getretenen Teile.
Ja, ja, eben. Das ist auch irgendwie... Ich glaube auch gar nicht, dass das so gut ist, wenn die so eine Riesenoberfläche haben. Ja, diese platt getretenen Dekanter, die haben ja... Die sind halt irgendwie Plattenteller breit dann. Mhm. Und ob das jetzt wirklich... Also
für junge Weine vielleicht? Ich weiß nicht.
Für Spätburgunder?
Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, da kann man viel drüber spekulieren, weil jeder Wein natürlich, dann ist der eine liegt dann so lange im Holz und der andere so lang. Ja. Dann müsste man im Prinzip für jeden Wein, der 36 Monate im Holzfass gelegen hat, da braucht man dann irgendwie einen breiten Dekanter und für einen, der nur, oder?
Ja.
Das wäre ja dann auch konsequent. Das ist halt das, was ich da auch manchmal so ein bisschen eine abenteuerliche Diskussion finde.
Halt. Ja.
Weil jeder Wein völlig unterschiedliche Ausbaumethoden aufweist. Und aber alle tun immer so, als bräuchte man irgendwie, kann man mit einem Dekanter, das muss dann unbedingt sein. Das halte ich alles für Unsinn. Ich mache die meisten Dekanter sowieso nicht, die meisten Weine.
Nö, ich auch nicht.
Aber der hier, dem hat es gut getan, weil der roch nämlich noch vor 2 Stunden, als ich den aufgemacht hatte, ganz anders. Also der riecht jetzt wenigstens vernünftig.
Ja. Der riecht schön und also sowohl als auch. Also der hat eine schöne Kräuter, also der hat auf der einen Seite schöne Kräuternoten drin, auf der anderen Seite hat er so einen Maggi-Ton drin, den ich nicht so gerne mag, ne? Der so ein bisschen darauf hindeutet, dass der so ein bisschen überkonzentriert ist, ne?
Überkonzentriert, findest du? Also jetzt ist der Christoph dran.
Das wirkt jetzt nicht so bei dem Wein bisher, aber das deutet so ein bisschen darauf hin, es könnte halt sein, dass dem dann, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Weine, die so diesen Maggi-Ton haben, dann auch wirklich so eine auch im Gaumen so eine etwas penetrante Würze haben und im Zweifelsfall so ein bisschen, also entweder sozusagen über ihren Höhepunkt hinaus sind oder so ein bisschen zu lange, die Trauben so ein bisschen zu lange draußen gehangen haben, ja, sodass das so ein bisschen zu dass denen so ein bisschen die Frische fehlt, ja. Aber er riecht jetzt nicht so, also es ist...
Aber ich weiß, was du meinst.
Er hat eine klare Maggi-Note, dazu kommen aber noch so diverse andere Kräuter, die so ein bisschen südfranzösisch kräutrig wirken. Er hat irgendwie in der Nase ein bisschen was Syrah-ähnliches. Also es ist ein Wein, der nicht von der Nase her nicht sehr fruchtig wirkt. Ja? Also man findet da jetzt keine, zumindest nicht in größerem Maße, keine Kirschen, keine Himbeeren oder Erdbeeren wie vorhin, keine Brombeeren und Johannisbeeren, wie man die jetzt beispielsweise vielleicht in einem Bordeaux finden würde. Ne? Das alles hat er nicht. Der ist eher würzig, kräutrig, hat eher so ein bisschen was von feuchtem Leder oder so. Ja, so
ja.
Ledrig, also er wirkt ein bisschen ledrig. Ja. Also es ist irgendwie so, ich finde, es ist ein sehr männlicher Wein. Also wenn ich das jetzt sozusagen...
Ups, liebe Frauen, kurz.
einsortieren würde. Ne? Es ist eher so ein... Das ist eher so ein Typ, ja.
Also bis jetzt, also die Weine, die wir bis jetzt getrunken haben, waren ja alle nicht, bis auf den ersten. Alle jetzt nicht so fruchtintensiv.
Ne? Nee, stimmt.
Obwohl der erste auch nicht, nur in der Nase war er fruchtintensiv.
Ja. Aber der Spätburgunder war beispielsweise fruchtiger jetzt als der hier noch, ne? Finde ich. Also der hat auch Holz, aber es ist schon auch ein bisschen, also es ist jetzt auch kein ganz frischer Wein mehr, ne? Der hat schon ein paar Jahre. Also ich könnte mir vorstellen, dass der schon 8 Jahre oder so auf dem Buckel hat. Vielleicht sogar noch mehr. Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Also er wirkt jetzt von der Farbe her, es ist ein gereiftes, dunkles Rot, hat aber eigentlich, es geht so ein bisschen ins Bräunliche an den Seiten, was schon darauf hindeutet eben, dass der Wein doch auch älter ist.
Ja, man denkt immer, also er hat so ein bisschen dieses man sagt immer, er müsste so einen Wasserrand haben, ne, wenn man das Glas jetzt so schräg hält.
Also zum einen ist sozusagen interessant, der Farbverlauf von der Mitte des Weinglases zum äußeren Rand. Ne? Wenn da ein stärkerer Farbverlauf ist von rot zu braun, dann deutet das schon darauf hin, dass er älter ist. Und wenn er dann noch sozusagen um diese Farbe herum noch einen durchsichtigen Rand im Wein hat, ne? Dann deutet das noch stärker darauf hin, dass er schon älter ist. Und das hat er auch, ne? Also er hat durchaus einen Wasserrand.
Ja.
Ja.
Bin ich auch. Und er hat auch einen braunen Ton. Obwohl es genau so ist, wie du sagst. Er hat, es ist, in der Mitte ist er noch eher rötlich, ne? Und geht dann so ins Braune.
Ja. Also er hat auch so ein bisschen was. Man sagt, ein typischer Begriff ist auch so was Animalisches. Ja. Ne? Also dieses Lederige.
Ich wollte es gerade sagen.
Lederige, ja, genau. Oder auch, man sagt auch Schweiß. Ja, also Pferdeschweiß.
Ja. Ja, wir kennen uns schon zu lange.
Ja. Ja. Könnte auch darauf hindeuten, dass da so ein bisschen Brett mit im Spiel ist. Also diese Brettanyl an... Ja, ich kriege es immer nicht hin.
Brettamozysis oder so.
Ja.
Alle sprechen immer von Brett.
Brett, genau.
Das ist der Brett.
Also eine Bakterienart, die während des Gärprozesses mit beteiligt sein kann und die eben diese Aromen auch mit hervorruft. Ne? Ja, also vom Duft her würde ich den verorten Richtung. Der hat auch noch so was Eisenhaltiges. Der hat auch wieder so was Blut, also wie Blut.
Ja,
ne? Blut genau. Oder Eisen. Also eisenhaltiges Blut.
Ja, also wenn man sein eigenes Blut mal, wenn man sich mal geschnitten hat und
das mal
und leckt jetzt sozusagen das Blut vom Finger weg, dann hat man erstmal auch Süße.
Ja.
Das ist ja auch immer ganz erstaunlich, ne?
Ja.
Und dann kommt das Eisen und das ist hier auch so. Mhm. Ja? Dann wird das Hämoglobin im Blut, also das Eisen im Blut, was durchaus schmeckbar ist. So ist es in diesem Wein jetzt kein Hämoglobin, also kein Eisen, aber es ist schon. Ein Eisengeschmack, ne?
Ja. Also rein vom Duft her würde ich den Nordrhon zuweisen.
Nordrhon?
Ja.
Das ist dann was für eine Rebsorte?
Syrah.
Was ist das für ein Jahrgang?
Also irgendwas um 2002. 2000.
Okay, das spricht dann für den Wein. Er ist noch ein bisschen älter.
Ist noch ein bisschen älter.
Wie findest du den so?
Also diese Brett- und Maggi-Aromatik, die steht ein bisschen zu stark im Vordergrund, leider. Der hat eigentlich eine schöne... Eigentlich hat er viel Substanz, also der kleidet so den Mund sehr schön aus, finde ich. Der hat viel... Also eigentlich würde der sehr viel Spaß machen, wenn er diese beiden, diese Note nicht mit drin hätte, finde ich.
Ja.
Also ein bisschen, also ist ein bisschen schade, ne? Oder?
Wie siehst du das? Ich finde auch nicht, dass es ein doller Wein ist. Aber wenn man jetzt sowas mal trinkt, also der Christoph hat völlig recht, es ist tatsächlich ein Syrah.
Okay. Ja,
und das kommt wirklich von der Nordrhone. Das ist ein Côte Rôti. Mhm. Ein weltberühmtes Anbaugebiet an der nördlichen Rhone.
Ja.
Ist auch relativ klein, glaube ich.
Ne? Ja, die sind alle relativ klein da an der Nordrhone. Ne?
Es also gibt nicht so viele nicht viel... Hektar an der Côte Rôti. Nee. Es gibt ganz berühmte Namen, wie bestimmte Weingüter, die sehr, sehr berühmt sind für bestimmte Lagen mit entsprechenden Preisen.
Ja.
Wer macht da die Chapoutier?
Chapoutier, Chabolet, nee, beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, an der
Gigal.
Gigal, ja, zum Beispiel.
Ja. Also das,
das ist auch eine Handvoll Namen eigentlich, ne, die da das Sagen haben.
Also das ist jetzt natürlich nicht, weil sowas super teures kann ich mir
auch die machen. Die machen Weine in ganz unterschiedlichen Preislagen.
Ja.
So. Ne? Also ich meine, der Chapoutier beispielsweise, wie viele Weine macht der heutzutage? 50, 60 verschiedene Weine?
Nordhorn, der Chapoutier Südhorn. Ist ja eigentlich ein Negociant. Also man nennt einen Händler, der aber gleichzeitig auch eigene Lagen hat. Ne?
Und das macht der Gigal, glaube ich, auch. Also es ist so ein bisschen Tradition. Im Burgund gibt es das häufig, an der Rhone gibt es das häufig. Die hatten ja Bordeaux. Auch immer, Bordeaux gibt es auch häufig, dass es Händler gibt und dass es Erzeuger gibt und dass es eben auch Erzeuger gibt, die gleichzeitig Händler sind. Champagner übrigens auch. Das ist hier in Deutschland eigentlich kaum anzutreffen. Dort ist es eher die Regel. Ne? Und es spricht auch nicht gegen die Qualität unbedingt. Also ich sag mal, jedes große Champagnerhaus kauft, also hat die Lizenz, Trauben zu handeln, ja? aufzukaufen und zu verkaufen. Und so ist es an der Rhone oder in Burgund eben auch. Es gibt Erzeuger, die gleichzeitig eben auch Ware handeln, die auch von anderen Erzeugern wiederum Trauben aufkaufen und daraus dann Weine machen. Ja? Die haben dann Vertragswinzer, mit denen die eben dann auch häufig viele Jahre zusammenarbeiten und dann auch wissen, sozusagen, welche Qualität die kriegen und machen daraus eben Weine. Was letztlich auch mit damit zusammenhängt, dass dass die Einzellagen teilweise so minimal sind, ne? Gerade im Burgund auch. Ne? Die haben dann irgendwie von einer berühmten Lage vielleicht gerade mal 2 Hektar oder 3 Hektar und dann wollen die aber vielleicht aus den Lagen ein bisschen mehr verkaufen und dann kaufen die halt von Kollegen oder Nachbarn unter Umständen dann eben auch was auf, ne? Und machen dann daraus ihre Weine mit. Ja. Ja. Okay, du hast die Flasche geholt.
Ich habe sie geholt.
Sieht ja süß aus, das Etikett.
Ja, also sehr altbacken,
ja.
Das Etikett, ne?
Mit einer alten Traubenpresse drauf.
Ja, genau. Das ist ein 96er Côte Rôti von Gilles Barge. Er selbst kommt aus Ampuy. Ampuy ist halt direkt an der, also ist Côte Rôti. Ist unweit von La Loudaine, glaube ich. Das ist eine der berühmtesten Lagen von Gigal. Das ist jetzt eine Cuvée du Plessis. Ich weiß allerdings nicht, was das jetzt im Einzelnen bedeutet. Es ist keine Lage, sondern es muss eine Cuvée aus verschiedenen Traubenlagen sein.
Ja,
aus verschiedenen Lagen
kommt. Ja.
Klar, es ist schwierig zu recherchieren im Internet irgendwas dazu. Es gibt überhaupt nichts oder so gut wie gar nichts auf deutschen Seiten zu finden. Vor allen Dingen in Frankreich findet man ein bisschen was. Der Winzer selber muss wohl eher zu den Traditionalisten zu zählen sein. Mhm. Also einer, der den Wein noch so macht, wie ja, eher eine ältere Anbaumethode. Ne? Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, konnte ich nicht herausfinden. Er hat aber nur 12,5%. Ist ein Syrah mit ein bisschen Viognier, wie das auch üblich ist da. Ne?
Ja, machen also kann man machen. Ist erlaubt, bis zu 15% Weiß-Rebsorten mit zu verschneiden. Viognier geht. Roussanne und Marsanne sind die anderen beiden
Weiß-Rebsorten. Auch an der Nordrhone?
An der Nordrhone, die auch verschnitten werden dürfen, wenn ich mich jetzt nicht stark irre. Müsste ich nochmal nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher. Witzig, wir haben heute eine ganz ähnliche Idee gehabt, weil ich hatte auch überlegt, noch von Ferraton einen Cross Hermitage mitzubringen.
Oh.
Also Cross Hermitage ist ja ein einfacheres Gebiet, auch an der Nordrhone, habe mich dann aber auch dagegen entschieden, aber wir hatten irgendwie witzigerweise durchaus ähnliche
Assoziationen
für den heutigen Abend. Das ist jetzt reiner Zufall, aber ja, das ist ein bisschen schade ist es, ne? Aber ich meine, gut, der 96er, wahrscheinlich jetzt für auch nicht überbordend teuren Wein.
Genau.
Ist es schon toll, ne? Er hat wahrscheinlich so ein bisschen, ist er über seinen Zenit einfach so.
Denke ich auch.
Aber ist schon lecker.
Also was ist so das, was du auch schön herausgearbeitet hast? Ne? Dieses, was ist ein Syrah oder was macht ein Syrah aus? Wenn ich jetzt einen Shiraz aus Australien oder Südafrika trinke, das ist die gleiche Rebsorte, aber ein ganz anderes Anbaugebiet auf völlig unterschiedlichen Böden. Was dann daraus werden kann. Also das hier ist ja eher wirklich, hat dieses animalische Aroma, aber das hat es doch sowieso auch, wenn der Wein ein bisschen jünger ist, oder?
Ja, hat er auch.
Also eher herb, die Rebsorte in Europa.
Die können sogar, wenn die ganz jung sind, fast teerig schmecken, ne? Und riechen auch. Wie so ein frischer Straßenteer tatsächlich. Ja.
Also auch weniger Fruchtaromatik.
Ja.
Also das unterscheidet den ja dann auch ganz gewaltig aus von Überseeweinen, ne?
Ja, finde ich auch. Also es ist ja auch immer so eine Sache. Also man sagt jetzt Syrah und Shiraz, das sind im Prinzip ist das der gleiche Rebsortenstamm. Ne? Aber selbst, also ich meine, wenn man schon allein von Riesling spricht oder von Spätburgunder und Pinot Noir, ja, es gibt so viele verschiedene Klone. Also sprich nochmal unter Variationen der einzelnen Rebsorte, ja, die einfach ganz unterschiedliche also ganz unterschiedliche Typen sind. Ne? Also es gibt große, dickschalige oder dünnschalige und es gibt kleine, dickschalige Trauben und so weiter und so fort, ne? Die ganz andere Weine machen. Ne? Mhm. Und bei manchen Winzern steht sogar drauf, ich habe jetzt irgendwie eine Flasche in der Hand gehabt von einem Oregon-Winzer, der hat Pinot gemacht, eben aus drei, da schreibt er drauf, welche drei verschiedenen Pinot-Klone er genommen hat, ja. Also drei verschiedene Spätburgunder-Typen sozusagen, die er miteinander angebaut hat in dem Weinberg, ne?
Okay, das ist dann wirklich schon sehr speziell.
Das ist sehr speziell. Aber es ist halt, letztlich hat ein Syrah von der Rhone mit einem Shiraz aus Australien eigentlich relativ selten was zu tun. Ja. Also es ist einfach anders. Ja, so ist es.
Ja. Also ich finde jetzt auch nicht, dass der Wein wahnsinnig aufregend ist.
Nö. Ja? Nö. Aber Respekt. Also ist schon okay.
Man, ne?
Er wird dafür, dass er jetzt irgendwie 26 Jahre alt ist.
25? Nee.
16. So.
Genau.
16. Trotzdem 16 Jahre alt ist und jetzt nicht sozusagen der Spitzenwein. Da ist er schon auch aller Ehren wert, ne? Finde ich.
Okay.
Ja.
Jetzt gibt es was anderes.
Ja.
Jetzt haben wir noch,
hattest du noch was?
Ich habe noch was.
Du hast noch was.
Ja.
Okay.
Ich glaube, der passt jetzt auch ganz gut.
Okay.
Und ich habe noch was aus dem...
aus der Knisterabteilung.
Aus der Knisterabteilung, genau.
Ah, Pennerwein.
Ich habe diesmal die
Alu-Pappmaschine verpackt.
Ja, genau. Also im europäischen Auto. Nee, wo gibt es das überall? Wo muss das?
In den USA, ne?
In den USA. Ich weiß, dass es in Neuseeland so ist. In Skandinavien ist es, glaube ich, auch so. Da darfst du die Flasche nicht öffentlich rumtragen.
Ne? Nee, ne? Ich hatte das jetzt, als ich das letzte Mal nach Hamburg gefahren bin, im Zug, hatte ich irgendwie quer gegenüber so einen älteres Paar sitzen, da hat der Typ irgendwie die ganze Zeit Bier getrunken und aber das Bier auch die ganze Zeit in so Papptütchen gehabt, als wenn es dann nicht auffallen würde.
Ja.
Naja, also er hatte dann irgendwie zwischen, weiß ich nicht, zwischen Dortmund und Hannover irgendwie 3,5 Liter Döschen Pilz getrunken und die ganze Zeit in diesem Pappmaché. Ich dachte, ja, du arme Sau.
Ich finde das auch so lächerlich. Ach, ja. Aber wenigstens macht man dann keine Schleichwerbung. Okay, das ist aber jetzt was ganz anderes.
Ja, ne? Das ist was ganz anderes. Also das ist jetzt von der Farbe. Wow, das ist ja wie. Ups, das ist ja wie. Was war das denn jetzt? Ich hatte gerade eine Assoziation, aber ich weiß nicht mehr, was es ist.
Mist. Das ist interessant, ne? Wenn man sich etwas mehr und intensiver mit Wein beschäftigt. Man steckt die Nase ins Glas und hat irgendwelche Assoziationen sofort.
Ja, ne? Ja, sofort. Weil du ja auch überhaupt ganz anders schnuppernd durchs Leben gehst, ne? Also ich habe halt relativ schnell angefangen, an allem, was ich irgendwie unter die Nase kriege, dann auch zu riechen. Ne? Andere halten einen dann auch schon irgendwie für verhaltensauffällig. Was machst du denn da wieder? Ja, ich wollte mal riechen, Entschuldigung.
Ja, du sagst ja nicht, darf ich mal in ihre Hose riechen.
Das ist ja Stuhl. Ja. Also das ist schon eine ganz andere Farbe. Das ist jetzt wirklich, mein Sohn, dieser Nordsyrah war nur verhältnismäßig nicht sehr viel weniger durchsichtig als der Spätburgunder, ne? Beispielsweise der Syrah ist jetzt auch nicht per se
genau, deswegen
ein Wein, der so extraktreich sein muss oder so tief schwarztintig wie dieser hier. In Australien ist das halt meist, genau. Ja. In der Nordrhone ist das eher nicht unbedingt. Wir hatten ja schon mal ein paar Weine von Ducolet probiert beispielsweise. Die waren zwar von der Farbe her sehr dunkel, aber jetzt nicht so dicht, ne? Nicht so dicht im Glas wie dieser hier. Hier kannst du jetzt wirklich nicht mehr durchgucken. Genau. Ne? Das ist ein Violett, also so eine
eher Violett?
Violette. Oh. Ja, nicht ganz. Purpurrot. Also schon ziemlich dunkel.
Sehr dunkel. Also hier kommt man, die kann man nicht mehr durchgucken. Ja, da drunter.
Und hier hast du auch eine Süße in der Nase, die wir bisher noch nicht hatten, finde ich.
Klar.
Das ist sehr süß, also reif, süß. Das hat so Holz. Ach ja. Das ist irgendwas.
Auch hier ist Holz, obwohl sich das hier ganz, also gegenüber dem Spätburgunder riecht dieses Holz völlig anders.
Ja. Ich habe irgendwas, es erinnert mich gerade, aber das, die Assoziation ist irgendwie ein Babybrei von Greta.
Ja,
so ein Baby-Müsli-Brei mit Apfel und Birne und Banane.
Genau. Banane?
Diese Kombination zusammen mit wie heißen diese nicht Kekse. Nee, wenn ich Banane vermische mit diesen, Zwieback, genau. Banane mit Zwieback vermische. So ein bisschen. Aber es ist wirklich bananig, ne? So ein bananiger, reif-bananiger Ton. Ja, ist ein bisschen seltsam. Und das zusammen mit Holz und auch so ein bisschen so Zedernholz, ne? So Zigarrenkisten-Geruch.
Genau. Ich weiß ja, was es ist, deswegen finde ich die Banane relativ ungewöhnlich.
Ja, aber es ist, also es wirkt insgesamt, also es wirkt modern, also wie ein moderner, jetzt auch nicht ganz günstiger Wein. Also es wirkt schon, also dadurch, dass es doch sehr konzentriert ist, es wirkt jetzt aber auch nicht aufgesetzt konzentriert, es wird nicht billig konzentriert, also es wirkt schon, also da ist schon durchaus was, da steckt schon durchaus was dahinter, ne? Jetzt so was den Geruch angeht. Ne?
Genau, also der Wein hat jetzt seinen dritten Tag.
Der hat seinen dritten Tag, das merkt man ihm, finde ich, jetzt nicht an, also er wirkt.
Das auch zu dem Thema, also wenn man einen Wein hat, der qualitativ gut ist, dann muss man den nicht am ersten Abend getrunken haben.
Ja.
Und der ist jetzt nicht gekühlt. Ich habe den wirklich einfach nur mit dem Korken in den Keller gestellt.
Mhm. Hat so noch so ein bisschen erdige Töne mit dabei. Also was mich verwundert, ist tatsächlich so ein bisschen dieses süß-bananige.
Du hast noch nicht probiert?
Nee.
Okay, nur in der Nase, ne?
Ja, nur in der Nase. Genau, ich habe noch nicht probiert. Also wenn ich jetzt von der Nase gehen würde, also
dann würdest du was sagen?
Wenn ich von der Nase gehen würde, trotz dieses Bananentons, könnte es sein, dass es ein moderner Bordeaux ist.
Es ist wichtig, dass du das, was du in der Nase jetzt hast,
ja,
benennst, ja. Weil das, was du nachher am Gaumen haben wirst, das wird sich, glaube ich, relativ schnell dahin führen.
Mhm. Okay.
Also er trinkt jetzt. Also er probiert und spuckt aus. Okay.
Das erinnert mich so ein bisschen an The Chocolate Block. Hast du den schon mal probiert?
Ich habe ihn noch nicht probiert.
Okay, The Chocolate Block ist ein Wein aus Südafrika von
Buckenhoff Clove.
Genau, die haben eine Lage Pinotage, von der die behaupten, dass er, dass dieser Wein nach Schokolade schmeckt. Und ich habe den einmal probiert, den Wein. Ich hatte mal eine Flasche zu Hause, schon ein paar Jährchen her. Aber diese, ich fand das damals, also ich habe das letztens nochmal in einem anderen Weinblog gelesen, nämlich Drunken Monday, die hatten den auch dabei. Die fanden das jetzt nicht so stark. Ich fand das damals auch wirklich frappant, wie stark dieser Wein nach dunkler Schokolade
schmeckte.
Und zwar eine Mischung aus dunkler Schokolade und einer Milchschokolade mit einer gewissen Süße dabei. Das genau das in Verbindung mit einer satten Frucht eben, Kirschfrucht, Schwarzkirschfrucht, das hat dieser Wein. Noch dazu eine Würze. So, also Würze, diese Schokolade und diese satte, reife, fast überreife Kirschfrucht. Das ist sehr konzentriert, der Wein. Hat sehr viel eben konzentrierte Frucht, hat aber trotzdem eine ganz schöne Säure dabei.
Ja.
Ja, frisch, also er wirkt auch jetzt gerade an dem, also wenn er schon 3 Tage auf ist,
ja.
Sehr stabil, sehr frisch und trotzdem eben auf der anderen Seite eben auch super reif. Also der schlägt sozusagen am Gaumen auch so mit, der gibt halt irgendwie alles, ne? So, das macht so Patsch.
Ja, aber
das ist kein feiner Wein, ne? Den musst du jetzt nicht ergründen, sondern der schlägt dir das quasi um die Ohren. Ja. Aber es ist geil sozusagen, ne? Also es ist wirklich so ein geiler Wein irgendwie, ne? Also der macht halt Lust. Irgendwie.
Ja, ne? Na? Und da hat er deutliches Tannin.
Ja.
Immer noch. Aber schön.
Ne? Ja. Also den könnte ich jetzt gut irgendwie nach Übersee verorten. Muss aber nicht unbedingt sein.
Okay, dann müssen wir den jetzt mal irgendwo hinstecken.
Also findest du es jetzt so einfach, den zu verorten? Ja.
Weil der Gaumen... Ja, ich darf jetzt nicht zu viel sagen, aber...
Also der Gaumen hat so ein bisschen... Das ist Kirsche. Ist vielleicht noch so ein bisschen Johannisbeere dabei.
Also Stückchen?
Ja, Stückchen.
Also ist auch bald leer, weil
er. Ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein Pinotage. Ich kam jetzt nur. Also ich hatte irgendwie diesen.
Ist der würzig?
Ja, schon, aber nicht allzu jetzt stark.
Also richtig viel war nicht mehr in der Flasche, ne?
Ja, dafür ist das super, ne? Das ist. Also dafür, dass jetzt sozusagen so viel Sauerstoff in der Flasche war, so viel Luft, der wirkt jetzt überhaupt nicht müde oder so. Ne?
Ja.
Das ist schon.
Genau. Finde ich auch.
Also es könnte. Also es könnte ein modern gemachter Bordeaux sein. Es könnte aber auch ein Bolgari sein zum Beispiel. Ja, ja, finde ich. Durchaus. Aber es könnte eben auch ein Bordeaux-Blend sein. Vielleicht noch mit ein bisschen was dabei.
Würdest du sagen, es ist ein Blend?
Es wirkt wie ein Blend. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Merlot oder es ist ein Cabernet oder es ist ein Shiraz oder es ist ein Pinotage. Es wirkt wie ein Blend. Und wenn es reinsortig wäre, dann wäre es vielleicht am ehesten ein Cabernet Sauvignon.
Wie alt ist der? Ja, das ist ja, also er wirkt unheimlich dicht. Ne?
Er wirkt dicht, er hat auch noch eine frische Farbe.
Er schmeckt total frisch.
Aber also es könnte schon sein, der wirkt nicht alt, aber der wirkt jetzt auch nicht so, als hätte er jetzt irgendwie erst 3-4 Jahre. Also ich glaube eher, dass er noch 2-3 Jahre mehr hat. Oder? Also es ist schon sehr lecker.
Ja,
muss ich sagen. Es ist schon sehr lecker.
Ja.
Also es, wie gesagt, es ist kein Wein, der einen zu stark fordert. Auf der anderen Seite ist er sehr gut gemacht.
Ja.
Sehr gut gemacht.
Okay, da wollen wir es aber belassen.
Okay.
Und lüften das Geheimnis.
Ja, gerne.
Es ist keine Cuvée.
Es ist keine Cuvée. Es ist
ein reinsortiger.
Es ist Cabernet.
Und du hast recht, es ist ein Cabernet Sauvignon. Es ist ein reinsortiger Cabernet Sauvignon. Und der kommt aber aus keinem der Länder, die wir gerade genannt haben.
Ja, also das ist tatsächlich ein spanischer Cabernet Sauvignon.
Ah, okay.
Und der ist auch von einem Weingut,
das du
kennst. Ja. Von dem, das ist tatsächlich, ich habe schon mal in einer Probe einen Cabernet Sauvignon von John Leon gehabt. Einen anderen. Aber auch eben einen reinsortigen Pago-Wein. Also einen Einzellagenwein. Und den fand ich auch extrem gut. Also John Leon gehört mittlerweile zu Torres, ne? Ist nicht mehr eigenständig.
Ist es Torres?
Ja, John Leon ist irgendwie eine ganz witzige Geschichte, weil der Typ halt vom Tellerwäscher zum Millionär geworden ist in den USA. Ne? Der hat irgendwie in der Zeit, als Frank Sinatra und so weiter groß war, hat er in mehr oder weniger mit nix ein Restaurant eröffnet in Los Angeles und hat irgendwie ist der dazu gekommen, dass diese ganzen Typen eben bei ihm gegessen haben. Und damit hat er also richtig viel Geld gemacht und ist dann irgendwann auf die Suche gegangen nach Weinbergen, weil er eigenen Wein machen wollte und ist dann irgendwann in Penedès gelandet. Und hat da eben Weinberge gekauft, also in Spanien, und hat dann eben seinen eigenen Wein gemacht. Und ich denke mal, als er gestorben ist, also die weitere Geschichte weiß ich jetzt nicht, ich denke mal, jetzt irgendwann in den letzten Jahren ist der dann halt von dem großen spanischen, sozusagen Globalkonzern Miguel Torres, aufgekauft worden. Mhm. Aber man sieht, also ich denke mal, 2000 ist noch ein Jahr, wo es nicht zu Torres gehört hat.
Nee, da war er noch eigentlich. Also es sind 2000, also es ist wirklich fast 12 Jahre alt, der Wein. Mhm. Und das merkt man ihn ja wirklich nicht an, ne?
Nee, es ist schon super. Also es ist wirklich, also es ist ein moderner Wein, eben, also weil es eben so sehr überbordende Aromen eigentlich hat. Auf der anderen Seite wirkt er überhaupt nicht fett oder übermäßig konzentriert. Der hat wirklich eine schöne Kühle dabei, also die ihn frisch bleiben lässt. Und er ist im besten Sinne ein wirklich sehr leckerer Wein.
Ja.
Und ich bin gar nicht so ein Fan von reinsortigen Cabernet Sauvignons.
Ja.
Aber das fand ich bei dem anderen auch schon, den ich von ihm getrunken habe. Das haben die irgendwie drauf da. Das ist echt super.
Ja, das ist also das ist ein Gran Reserva.
Das ist jetzt auch nicht ganz günstig, ne?
Ich habe ihn natürlich wieder günstiger bekommen.
Okay.
Von meinem Altweinhändler habe ich ihn günstiger bekommen. Also es ist ein Gran Reserva, Cabernet Sauvignon Gran Reserva aus dem Millennium-Jahr 2000. Und es ist eigentlich ein Kollektionswein. Also es ist, ist nicht die normale Ausstattung.
Ja.
Hat ein sehr schönes Etikett,
finde ich.
Ne? Sieht toll aus. Ein bisschen
nach. So ein Künstleretikett, ne?
Ja, so ein bisschen auf Mouton gemacht.
Ne? Ja, genau. Genau. Ich glaube auch, ich meine auch, ich war letztens nochmal bei denen auf der Seite. Ich glaube, die machen dann auch tatsächlich jedes Jahr ein anderes
Etikett drauf.
Ja. Ich bringe gerade hier diesen Becher weg, den habe ich mittlerweile vollgestellt.
Also der Wein ist in der Tat nicht ganz günstig. Ich habe ihn halt günstiger bekommen. Aber man sieht auch hier wieder bei diesem Wein. Dass es eben Qualitätsunterschiede gibt,
ja,
die sich auch im Preis ausdrücken. Das ist ein reinsortiger Cabernet Sauvignon, man kommt jetzt nicht direkt drauf. Aber ich habe jetzt sehr viel Spaß gehabt, jetzt schon den dritten Abend mit diesem Wein.
Glaube ich dir, ja. Das ist super, sehr lecker. Also wir haben einen ganz guten Schnitt hier, ne? Also mit wirklich schönen Weinen. Also.
Ja, bis jetzt, genau.
Ja, super.
So,
kommen jetzt. Wir zum, im Prinzip, also zu meinem letzten Wein.
Ich nehme mal das andere Glas, glaube ich. Dein letzter Wein.
Dein letzter Wein für heute. Du hast ja noch was Süßes.
Ich habe noch was Süßes.
Den kenne ich auch noch nicht, den Wein.
Okay.
Ja.
Der hat jetzt eine ganz andere Farbe. Ist nicht so dicht, ist eher also von der Farbe eher zwischen dem, was wir bis jetzt so getrunken haben. Also zwischen dem Cabernet Sauvignon und dem Syrah liegt diese Farbe. Es ist, oder dem eher noch dem Spätburgunder.
Ja, wobei der Spätburgunder roter war, ne? Also kirschroter sozusagen, während der hier mehr ins Violette geht, ne?
Ja. Ja, der hat, also wenn man jetzt mal alleine, wenn man einfach mal dieses Glas kippt, ich weiß nicht, was für ein Winkel ist das dann immer, keine Ahnung.
Ja, kann man 45 oder 45 Grad kippen.
So, und dann hat er auch, ist er relativ blickdicht in der Mitte.
Wollen wir eigentlich dieses...
den Kanal, würde ich... Ja. Meinst du, das passt jetzt zu dem?
Nee, nehmen wir, stimmt, nehmen wir zum
Süßen.
Zum Süßen, klar.
Und er geht, hat auch einen kleinen Wasserhahn, wenn man das jetzt mal so sagen will.
Ja.
Weil der Christoph trinkt immer junge Weine, der macht hier keine alten auf. Ich bin immer der, der die alten aufmacht.
Echt?
Oder? Ja, du bist sehr neugierig. Ich habe ja meinen Altweinhändler und du...
Ja, ich habe keinen Altweinhändler. Ich kann viele halt bei mir im Keller lagern. Aber das tue ich auch durchaus.
Tust du schon, ja.
Ja, tue ich schon.
Die lässt du immer noch
länger. Aber es gibt natürlich auch Weine, die ich früher probiere. Also einfach auch,
ja,
weil ich wissen will, wie sie schmecken. Ja.
Genau.
Ja. Also es gibt, im Zweifelsfall kaufe ich mir dann halt nochmal eine Flasche nach, die ich dann in den Keller lege.
Ja.
Also ich bin ja, ich habe ziemlich schnell damit aufgehört, mir... von Weinen mehr als 6 Flaschen in den Keller zu legen. Also normalerweise sind es 3.
Echt? So. Immer noch mehr als ich habe. Ich habe meistens Einzelflaschen.
Ja, ich habe auch viele Einzelflaschen. Aber ich sag mal, das Ideal wären 3.
Ja,
glaube ich. Ja, und die erste trinke ich relativ früh und die anderen beiden dann halt über die Jahre hinweg, um mal zu gucken, wie sich das dann entwickelt. Ne?
Also wenn ich richtig viel Geld hätte, würde ich mir, glaube ich, bei allem irgendwie eine 6er-Kiste hinlegen.
Ja, aber dann landest dann du wirklich
über die Jahre.
Ja, aber dann landest du irgendwo, wo du irgendwie aufhäufst und aufhäufst,
ja,
und
ja,
kannst es gar nicht mehr trinken.
Ja,
das ist ja.
Ich habe ja jetzt neulich bei meinem Altweinhändler einen Mann kennengelernt, der seinen kompletten Weinkeller aufgelöst hat. Ich weiß gar nicht, wie alt der Herr war. Der war sicher so 65, 70 oder so. Er sagte, er hätte einfach festgestellt, dass sein Weinkeller viel zu groß ist und seine Lebenserwartung zu klein. Und deswegen hat er jetzt seinen Keller aufgelöst. Und er würde feststellen, dass er jetzt viel mehr auf diese frischen Sachen stehen würde. Ja, also er hätte gar keine Lust mehr auf diesen ganzen alten Kram.
Okay, ja. Hast du gesagt, ja, ich komme mal mit?
Naja, er hat vieles übers Internet verkauft. Ne?
Ja, also das schon.
Ja, er hatte Lafitte Mouton alles. Oh. Das hat er alles übers Internet verkauft. Also über eBay halt. Und den Rest wollte vielleicht mein Altweinhändler aufkaufen. Dann komme ich vielleicht nochmal in die eine oder andere Flasche. Das Beste wird sicher weg sein. Aber der hat dann einfach mal hier den Elba Riesling vom Keller gekauft, weil er einfach auf diese Frische steht. Der mag diese alten Dinge einfach nicht mehr. Ne?
Man hat witzig, das, ne?
Das ist witzig. Einfach
satt. Ja?
Ja,
genau. Im Zweifelsfall hat man es dann auch also ich hatte ja auch, ich sag mal jetzt in den 20 Jahren, denen ich Wein trinke, das sind ja wirklich schon 20 Jahre, ist auch verrückt, habe ich ja auch meine Phasen gehabt. Eindeutig. Ja, wo ich ganz spezielle Stile und
ach so, ja.
Gegenden bevorzugt habe. Am Anfang waren es halt genau diese kalifornischen, nee, nicht kalifornischen, diese australischen Shiraz und eher so spanische, dichtere Weine oder südfranzösische, dichtere Weine, bis ich dann irgendwann, da habe ich fast gar keinen Weißwein getrunken, bis ich dann irgendwann in eine andere Richtung gekommen bin, wo ich dann eher, also wo ich das total satt hatte und eigentlich nur noch ganz frisches Zeug trinken wollte. Ne? Also frische weiße Weine, Rotweine, ich meine, da bin ich jetzt eigentlich heute noch, Rotweine, die einfach irgendwo was Frisches haben müssen. Also dieses Konzentrierte.
Und Schwere
geht gar nicht. Schwere, nee.
Es ist auch so spannungsarm eigentlich. Ne? Also Wein, man sollte ja wie mit allem Wein, sollte man eben auch nur in geringen Mengen trinken und es stinkt uns keiner ab. Wir haben ja jetzt hier nur schluckweise. Ich bin nicht betrunken. Ich habe jetzt nur schluckweise
das ist wirklich
den Rest haben wir ausgespuckt oder weggekippt. Und ist
den Rest
schade.
Der Flaschen trinken wir halt über den nächsten Tag.
Ja, weg, ne? Und das tut, also wenn man für den Wein ein bisschen mehr ausgibt, dann hält der Wein das auch aus. Den muss ich nicht an einem Abend wegtrinken. Den kann ich wirklich über mehrere Tage genüsslich trinken.
Genau.
Ja. Und dann ist das auch okay. Wenn man dann geringe Mengen trinkt, dann kann man auch mal ein bisschen mehr für den Wein ausgeben, finde ich.
Ja, und ich muss, das ist das eine. Und ich habe tatsächlich auch jetzt gerade bei den einfachen Weinen, ist es dann auch so, dass ich 1-2 Gläser trinke. Das ist zwar, mag sich zwar hart anhören, aber den Rest gebe ich im Zweifelsfall dann auch weg.
Bei den einfachen?
Bei den einfacheren Sachen, ja. Oder, ja.
Ja, ich kann auch nicht jeden Wein trinken.
Nee, ich kann nicht jeden Wein trinken und dafür probiere ich dann auch tendenziell zu viel, um dann im Zweifelsfall auch drüber zu schreiben oder was auch immer zu tun. Muss ich nicht alles auftrinken. Also bin ich jetzt nicht mehr so drauf, dass ich jetzt jeden Wein, den ich aufmache, auch austrinken muss. Also wenn der mir tendenziell nicht schmeckt, dann fliegt der halt auch weg. Dann fliegt er raus. Dann Pech gehabt.
Ja, so ist es klar. Ja, was haben wir jetzt hier? Also der ist nicht so alt hier, der Wein.
Nee. Er ist nicht so alt.
Hat doch also wenn wir jetzt wieder bei diesen Kriterien bleiben wollen, man hält die Nase ins Glas. Und was riecht man? Frucht und Süße. Mhm. Und bei diesem hier hat man mehr Süße in der Nase.
Mehr Süße als Frucht oder mehr Süße
als
was? Mehr
Süße als alles andere, was wir bis jetzt hatten. Bis auch vielleicht, naja, gut. Ja doch, würde ich mich jetzt so festlegen wollen.
Also ich fand den Jean Leon jetzt süßer in der Nase.
Auch Süße, ja.
Der war sehr süß in der Nase. Was hatte der eigentlich an Alkohol? 14 oder 13?
Nein, 13. 13,5, also wie ein Bordeaux eigentlich. Ja, okay. Ne? So.
Ja.
Okay, für 2000, aber ist Spanisch, ne?
Ist Spanisch. Ja, ich meine, gerade dafür ist es auch okay. Die können schnell auch mal ein bisschen mehr.
Ja. So, was haben wir denn noch? Der ist. Der hat auch im Holz gelegen, glaube ich.
Mhm.
Weil er eine ganz leichte Vanillefärbung hat. Also er riecht. Bisschen nach Vanille, glaube ich, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also es wirkt schon so, als sei er im Holz gewesen.
Hat auch so einen süßen Kern. Also sehr charmant. Bin sehr gespannt, wie der im Gaumen ist. Ich glaube nicht, dass er so fett sein wird.
Also ich finde, er hat eine eindeutige Würze auch, ne? Also das ist irgendwie würzig, was er da in der Nase hat.
Und dann hat er hat was ganz Tolles. Und da fällt es dann schwer, wirklich die Worte zu finden. Also die Assoziationen, die ich jetzt habe, sind so, gehen auch nach Spanien. Erstmal, ich würde fast so auf Priorat, aber das ist ja doch, könnte schon vom Flaschenformat so sein.
Erinnert mich. Du meinst dieses,
ich weiß nicht, wie ich es benennen soll. Mich erinnert das jetzt so ein bisschen an Priorat.
Okay. Also,
Oh, oh. Na, ist es aber nicht. Der ist nicht auf dem, also im Schiefer, der hat so wenig Mineralik.
Du meinst diesen Likori-Schiefer da vom Priorat, meintest du diesen?
Also von der Nase, aber von nicht vom Gaumen her. Vom Gaumen passt das nicht. Also der hat nicht diese
Schiefermineralität.
Ja.
Nee, hat er nicht.
Also bestimmte Weine haben dann so eine gewisse, auch wie beim Weißwein, da spricht man auch immer von Mineralität eigentlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Und es gibt durchaus einige Rotweine, die das auch haben. Ne?
Mhm. Mhm.
Und die Prioratweine sind zum Teil so.
Also diese südfranzösischen, so um Collioure herum, diese Weine, die eben auch tatsächlich auf Schieferböden wachsen. Ja. Ist ja auch nicht so weit vom Priorat entfernt letztlich. Das ist wahrscheinlich sogar eine ähnliche, möglicherweise ähnlicher Schiefer, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja. Nee, das hat er jetzt nicht. Das ist kein Schiefer.
Schwer.
Ja.
Das
also der hat auf der einen Seite hat er sehr schöne, so ganz dunkle Aromen, also Fruchtaromen, ne?
Ja.
So Brombeere, vielleicht sogar ein bisschen Pflaume.
Genau.
Das ist alles so dunkel. Ja.
Aber der hat auch eine gewisse Würze.
Er hat eine gewisse Würze.
Ja, was ist Würze? Würze ist so, bei einem Rotwein Würze, also eine gewisse Herbe, ne, die der hat, oder?
Ja, eine gewisse Herbe, eine gewisse Würze wie,
wie würde man das in dem Rotwein beschreiben?
Also es, ja.
Das ist wie ein Lamm, das man so provenzalisch anmacht.
Ja. Ne? Ja, das ist vielleicht ganz gut. Also weil es sind jetzt nicht nur Kräuter, die da eine Rolle spielen, sondern es ist so die Komponente Kräuter mit Fleisch und Soße. Ne?
Ja,
so
genau.
Dieses,
ja, das, wenn man,
dieses genau. Gekochte, so ein bisschen. Ne?
Ja. Das ist vielleicht eine ganz gute Assoziation. Ne?
Ja. Also es ist eine Würzsoße, ohne jetzt, also in dem Fall jetzt aber nicht nicht allzu konzentriert. Also es ist jetzt keine reduzierte Würze oder keine reduzierte Soße, finde ich. Es ist eher, also bei dem Syrah war es ja eher so eine, eben diese Maggi-Kraut etwas reduzierte Soße. Das finde ich jetzt hier nicht so. Also was man hier merkt, ist, dass er durchaus Alkohol hat und dass er tendenziell einfach noch zu jung ist. Ne? Würde ich mal behaupten.
Ja, ich fürchte, dass der Jean Léon hat jetzt auch 13,5 gehabt, aber da ist er mindestens mit dabei.
Ja, ist er auch. Er hat ein halbes Prozent mehr, also er hat 14%.
14?
Ja.
Okay. Ist aber auch wieder kein Überseewein. Der ist einfach nicht so expressiv, der ist nicht so ausladend. Nee. Also auch das so, wenn man die Nase reinhält, ist Ausladende fehlt und keine Marmeladentöne.
Nee, es ist nichts Überkonzentriertes dabei.
Es ist ganz klar und frisch.
Nee, es geht auch, mir geht es auch eher darum, wie du den charakterisierst, weil auf die Rebsorten kommst du eh nicht.
Mhm.
Das sind zwei autochthone Rebsorten, die du wahrscheinlich bisher noch nicht getrunken hast.
Also was ich super finde an dem Wein, ist die Säure. Er hat ein bisschen mehr Säure als Tannin. Also die Säure ist deutlicher. Er hat Tannin, aber das ist eigentlich relativ geschliffen und nicht so dominant. Die Säure dominiert ein bisschen mehr, finde ich.
Mhm.
Kann man dazu sagen?
Ja, finde ich auch. Das ist schon dazu kommt eine sehr kompakte Frucht. Also das ist schon sehr... wie soll ich sagen, so zentriert oder so. Also es ist schon durchaus also eine markante, satte Frucht. Ne? Reife Frucht auch.
Es ist eine reife Frucht, die aber nicht überreif ist und auch nicht also alkoholisch wirkt er eigentlich gar nicht.
Nee.
Er wirkt ein bisschen durch diese getragene Süße.
Ich glaube, das ist wirklich, genau. Also es ist, glaube ich, etwas, was geschuldet ist dem, dass dieser Wein eigentlich lagerfähig sein soll und eigentlich gerade am Anfang steht.
Okay, also ich würde, der passt irgendwie nicht nach Frankreich. Also so vom, er sagt jetzt autochthone Rebsorten. Er passt aber auch irgendwie nicht nach Italien. Ich meine, in Italien gibt es wie viele von hunderte von autochthonen Rebsorten. Aber es ist irgendwie, also es ist kein Italiener. Die Süße, ich weiß es nicht.
Also die Süße hält sich am Gaumen auch sehr zurück, finde ich. Ne? Die ist in der Nase stärker vorhanden als am Gaumen. Und kaum hat er irgendwie so ein bisschen was Tintiges, finde ich. Hast du schon mal Tinte probiert?
Nee. Hast du mal probiert?
Ja.
Echt?
Ja.
Ja, und? Wie schmeckt Tinte?
Ja, das ist ganz witzig. Also es ist, ich kann es gar nicht so genau umschreiben. Es ist irgendwas, was sozusagen alles, worauf diese Tinte kommt, trocken macht. So austrocknet. Wie starke Tannine oder so. Und ein ganz eigener Geschmack. Den ich hier halt auch wieder finde, aber den ich halt, dazu habe ich sonst keine Assoziation.
Also ich finde, die Süße breitet sich aus. Das ist nicht wie diese, wie viele süße Weine, wo die Süße so richtig eklig wird, ist dieser süße Kern, den viele in sich haben.
Ja.
Du trinkst den und hast das Gefühl, boah, da ist so eine fette Süße in der Mitte, als hätte jemand einen Fettklumpen vergessen.
Hatte ich jetzt gerade auch, ich hatte irgendwie... Ich stand irgendwo, letztens habe ich vor einem Laden geparkt, da haben die einen Wein angeboten, der heißt The Arrogant Frog, also der arrogante Frosch, von irgendeinem bekannten südfranzösischen Winzer oder Winzerhaus und Arrogant Frog nennen, glaube ich, die Engländer nennen, glaube ich, die Franzosen so oder so. Ja. Und daraus hat er irgendwie so, sozusagen Spaß gemacht und so einen südfranzösischen Wein, weißt du, viel Grenache und ein bisschen Mourvèdre und Syrah und so drin. Und der hatte wiederum genau das, ne? Der war sozusagen vom Innersten her so süß und überreif.
Ja, dann ist es nicht, ist nicht zu ertragen. Ja,
da kannst du ein Glas ganz gut trinken
und genau, dann also wenn überhaupt noch.
Ja, also bei einem Glas reden wir immer von, wie nennt man das? Also ein Glas eingefüllt bis zur Taille.
Ja, das sind so 0,1, mehr ist das ja nicht. Nee.
Kein ganzes Glas, da hat man ja eine halbe Flasche. Wenn man
das jetzt, wie viel also man sagt das ja immer zu Weinen sozusagen, die in dieser Parker Abteilung irgendwie viel Punkte bekommen. Das sind so Weine, die sind so irgendwie konzentriert, dass sie auf den ersten Schluck halt total gefallen und die man aber auf Dauer eben nicht trinken kann. Ne? Ja. Und dieser Arrogant Frog gehörte eben dazu. Also der hatte viel Frucht und durchaus auch irgendwie Substanz und eine gewisse Länge, aber der war halt in sich so süß letztlich durch Überreife und Alkohol. Das fällt im ersten Schluck, ist das irgendwie charmant und danach reicht es aber auch direkt.
Genau, jetzt ist es einfach grauenhaft.
Und das hat er jetzt beispielsweise nicht. Der hat eine Süße, aber der hat eben nicht dieses überkonzentriert oder so. Ne? Also es ist ein Wein auch, der sozusagen mehr quasi nach Vin Naturel Wein hergestellt worden ist. Also da ist nichts Naturwein eigentlich. Ne?
Ist es ein Naturwein?
Ja, also er hat eine ganz geringe, also einen ganz geringen Anteil von Schwefel. Also der schwefelt ganz wenig, aber ansonsten passiert da eigentlich nichts bei dem.
Also ich finde ihn toll, er ist, weil er, der Cabernet Sauvignon, den wir jetzt vorher getrunken haben, der ist, wie soll man sowas nennen? Das ist mehr.
Na, der ist ein bisschen anschmeicheln.
Ja, das ist genau so. Aber den trinkt man halt gerne.
Den trinkt man gerne.
Aber damit würde man auch lecker. Viele Leute vormachen.
Das ist wie ein Fotomodell eigentlich. Ne?
Ja, und der Wein hier, der hat einfach mehr Charakter. Der hat irgendwie mehr Konturen, der hat Ecken und Kanten, aber er ist schon.
Aber ich glaube,
es ist eher so eine herbe Schönheit. Es ist eine herbe Schönheit, genau. Es ist sozusagen die. Ja, ist doch.
Das eine ist das Fotomodell und das andere ist das.
Ach, hier komme ich drauf.
Ja. Verdammt.
Naja, so ist es halt immer. Es ist ein Wein, der nicht jedem schmecken wird.
Nee, bestimmt.
Viele werden ihn für. In meinem Freundeskreis gibt es halt jede Menge Leute, die den Cabernet Sauvignon jetzt richtig gut gefunden hätten. Ohne den jetzt zu schmälern. Ne? Das war
ein toller Wein. Das ist ein toller Wein. Und aber der ist halt moderner und stromlinienförmiger eben in gewisser Weise als der jetzt.
Das genau. Und der aber, wobei der hier halt, es ist wirklich so. Er ist vergleichbar. Es ist einfach herber, es ist kantiger, es ist herausfordernder. Mhm. Es ist eigenständiger. Das gefällt mir eigentlich an dem. Das ist richtig schön. Und ich weiß es nicht, wenn ich jetzt den zuordnen wollte, das ist kein italienischer Wein. Das ist auch kein deutscher Wein. Ich würde ihn entweder sagen, es ist ein spanischer Wein oder es ist ein südfranzösischer Wein. Und da ich ja weiß, dass der Christoph jetzt neulich in diesem Weinladen war, wo es diese Gaillac-Weine gab, wobei ich, da gibt es auch jede Menge autochthones Zeug.
Ja.
Würde ich denken, dass es eher was Südfranzösisches ist. Aber das liegt wahrscheinlich dann eher daran, dass wir beide uns jetzt in gewisser Weise dann auch einzuschätzen gelernt haben. Also es könnte aber auch ein spanischer Wein sein. Ja. Irgendwie. Also ich denke auch, dass es durchaus was.
Da gibt es mittlerweile auch so Sachen, die finde ich auch, könnten, ja.
Also
das finde ich jetzt nicht so weit hergeholt, aber du hast schon recht. Also es gehört mit zu dem Buch, was du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Das ist tatsächlich Südost. Also es ist Gaillac.
Gaillac, ja.
Es ist Gaillac. Es ist Gaillac. Und es ist von Michel Isali. Das ist der Präsident der Vigneron
Indépendant, also der freien Winzer in Frankreich. Das ist ein mittlerweile relativ großer Verband von Leuten, die eben betont eigenständig Weine machen. Und ich bin ja erst im Juni eigentlich auf diese ganzen Gaillac-Weine gekommen und war irgendwie begeistert, unter anderem eben mit einem Wein von Isali, den ich jetzt auch gerade letzte Woche, ja jetzt am Montag habe ich, glaube ich, das einen Artikel veröffentlicht im Blog. Das ist der einfachere Wein, das ist sozusagen das Flaggschiff von ihm. Le Grand Traître, obwohl der jünger ist, der 2008er, der andere ist 2005, glaube ich. Also der braucht noch ein paar Jahre eigentlich, ne? Beide sind eben aus Prunella und Brocol, also zwei alt eingesessenen Rebsorten dort, die aber über Jahre hinweg eben überhaupt nicht kultiviert worden sind, weil man im Gaillac versucht hat, Bordeaux-Weine zu machen mit Cabernet und Merlot und so weiter und eben die alten Rebsorten rausgerissen hat, weil man dachte, damit die kann man eh nicht verkaufen. Und dann sind halt ein paar Winzer, paar wenige Winzer, muss man auch klar sagen, quasi zu den Wurzeln zurückgekehrt und haben angefangen, wieder die alten Rebsorten zu rekultivieren. Ne? Plagiol ist sozusagen die Domain oder der Winzer, der das gemacht hat, ursprünglich in den 70er, 80er Jahren schon. Der hat angefangen, die alten Rebsorten zu suchen, überhaupt erstmal in anderer Leute Weingärten und bei Instituten, die irgendwie konserviert haben, und hat angefangen, die wieder zu rekultivieren. Und Isali und ein anderer, also es gibt so einen Dreierbund von Leuten. Ich hatte den dritten, hatte ich jetzt bei der Weinrallye eben auch erwähnt. Also es gibt drei, die sozusagen die Avantgarde bilden und dort eben Weine aus den alten Rebsorten machen. Ja.
Ja, das ist wirklich ein tolles Ding.
Ja. Das ist schon schön. Das ist sehr eigenständig. Ja, nimm doch mal was davon.
Danke.
Sehr eigenständig und charaktervoll und auch wirklich gut gemacht, wobei das jetzt eben auch ein Wein ist, der kostet knapp 30 Euro.
Ups.
Ja. Ist jetzt auch nicht günstig. Ne? Also wirklich nicht günstig. Aber es ist auch wirklich ein guter Wein. Also oder ein sehr guter Wein, der letztlich genauso zu jung ist, als wenn du jetzt einen 2008er Bordeaux, also einen gut gemachten Bordeaux trinken würdest oder was auch immer, auf der Qualitätsstufe. Das sind 4 Jahre letztlich eben zu wenig. Da musst du die halt noch mal ein paar Jahre in den Keller legen eigentlich, damit die
harmonischer werden. Ja, wirklich toll.
Ja.
Ich glaube auch, dass es eben gut ist, jetzt mit zunehmend Luft, wir haben jetzt noch mal einen Schluck aus der Flasche gekriegt, da ist er noch mal anders. Ist ja auch immer wieder interessant, wenn man dann noch mal was aus der Flasche nimmt, auch wenn man oft Wein aus dem Dekanter hat, man nimmt dann nochmal einen Schluck aus der Flasche, wie anders der sein kann.
Ja, mit weniger Luft, mit mehr Luft.
Ja.
Ja, also es ist nicht immer klar, wie viel Luft ein Wein braucht.
Ja.
Also man kann sagen, dass sehr alte Weine mit Sicherheit nicht so viel Luft haben dürfen.
Ja, dann zerbrechen sie.
Dann gehen die kaputt, ganz schnell. Und bei den anderen muss man das ein bisschen ausprobieren eigentlich, ne?
Naja, also das ist wirklich große Klasse. Und das Etikett ist super schön. Auch schön,
ja.
Ja, super schönes Etikett. Ganz, also weiß und dann...
Genau, weiß mit Schrift. Und ich meine, gut, jetzt für mich als Grafikdesigner, das ist, die Typo hier ist nicht sauber, ne? Das ist
tatsächlich
so ein bisschen...
Also das ist so in der Mitte...
Die Laufweite, also es ist halt Blocksatz.
Ach so, okay.
Und er hat das erzwungen, also den Blocksatz erzwungen. Und dadurch gibt es Laufweitenunterschiede, deutliche, ne?
Wieso hat er das nicht einfach etwas enger zusammen? Ja, also die Laufweite
also das gleich ist nicht gestalten sauber
können?
Ja, aber es ist hier mit seinem Symbol hier, das hier nochmal sozusagen...
Also so ein Prägedruck ist das? Oder
Prägung,
ist
das? Genau. Also das ist schon schön. Ja.
Erinnert mich so ein bisschen an diese italienischen Weinproduzenten aus dem Brunello, machen die Poggio Antico. Genau. Wer Poggio Antico kennt... Die Etiketten sind ähnlich hier. Also das hier ist halt ganz weiß und Poggio Antico macht so graue Etiketten, aber vom Stil her ähnlich. Ja, tolle Sache. Also wir haben wirklich super schöne Weine getrunken hier heute Abend.
Ja.
Super. Und das Tolle ist, das sind alles so frische Sachen gewesen. Nichts Schweres. Nichts Ausuferndes, Überbordendes.
Ja.
Jo. Oder? Ja, das finde ich auch fast schon schade, dass wir jetzt irgendwie den süßen. Aber da müssen wir hier noch die
Terrine. Genau, wir haben nämlich aus dem Gajak noch so eine Terrine mit Ente und süßen Peperoni. Da bin ich ja mal sehr gespannt drauf.
Süße Peperoni, sind die ein bisschen scharf oder nicht?
Das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht probiert bisher. Also es ist Viande de Canard, Foie Gras, ein bisschen Schwein dabei und ein bisschen Piment d'Espagne, also süße Peperoni und dann noch ein bisschen Salz, Milch und Sahne. Ist aus dem gleichen Laden, aus dem ich auch den Wein von Michel Isali habe. Der heißt übrigens Le Grand Tetre 2008 und kommt von Gaillac et Voisin, einem sehr zu empfehlenden Laden in Köln, der eben sich diesen Gaillac-Wein verschrieben hat und mit dessen Besitzer ich mit Sicherheit nochmal einen Podcast machen werde. Das ist schon mal gesetzt. Eigentlich wollte ich heute Morgen zum Martin Mühlen fahren. Das hat aber nicht geklappt, weil dessen Frau erkrankt ist und der irgendwie nicht so den Kopf frei hatte.
Ja. Ach so, du hattest angefragt.
Genau, ich hatte angefragt.
Jo. Schon mal Brot.
Ah, das sieht... Das darf man gar nicht sagen, wie das aussieht.
Nee.
Nee.
Ja. Manche würden auch dran denken.
Was es ist, wie es entstanden ist. Ja, ja, ja. Ich auch nicht. Darf da auch nicht immer dran denken. Aber es sind tatsächlich irgendwie so kleine handwerklich arbeitende Betriebe, die das machen und keine Massen... Veranstaltung.
Oh, ich wollte mal, das hast du ja schon gesehen.
Tja.
Hast du gesehen. Aber er kann nur noch raten, welcher es ist. Ja. Ist auch nicht schlecht. Also, jetzt gibt es einen Weißwein, ein Weißweinglas.
Ja. Ich habe den jetzt vergessen. Okay, ich habe es gesehen, es ist ein Weißwein von der Saar, genau. Von Volksen. Gut, das hätte man jetzt auch da oben natürlich an der Kapsel erkannt.
So was von.
Und es ist auch irgendwie. Das ist eine Hups.
Ja.
Spontinote.
Ja.
Und.
Wir essen jetzt mit dem Finger oder brauchst du eine Gabel? Eine Gabel ist, glaube ich, schöner, ne?
Ich glaube schon, ne?
Ja.
Es ist ein bisschen weit, das Ganze. Ja. Ja, das ist so ein Wein. Also von Volksheim ist Saar-Weingut und. Sehr angesagt, also die Kollektion 2011 gilt irgendwie, glaube ich, bisher als die beste von Volksheim und wird auch, ich glaube, bei Falstaff und wo auch immer, als Kollektion des Jahres gewertet.
Ups, also jetzt schon.
Die 2011er, ja, jetzt schon.
Man kennt doch die großen Gewächse noch gar nicht.
Oder 2010er, okay. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube 2011er. Ja, weiß ich nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ist der Roman Niewodzianski, das ist nämlich der Besitzer dieses Weingutes, sehr hoch im Kurs, hat ein relativ runtergekommenes Weingut mit viel Geld mit Sicherheit auch an die Spitze der deutschen Riesling-Weingüter gebracht. Und ich denke, das ist einer der, ich meine, der sich auch leisten konnte. Er kommt irgendwie aus diesem Bitburger
Der Erbe, ne?
Braukonzern ist einer der Erben oder einer, wie auch immer. Also er gehört jedenfalls zu der Familie Bitburg, die Bitburger Brauerei haben. Das ist ja noch eine Privatbrauerei. Und ich denke, an Geld hat es ihm nicht gemangelt, aber man muss ja trotzdem irgendwas Vernünftiges draus machen. Und ich glaube, dass er das mit sehr, sehr viel Engagement gemacht hat oder macht und sich auch die richtigen Leute geholt hat und selber dem Ganzen eben auch so verfallen ist, dass da einfach tolle Weine bei rauskommen. Ich habe es nicht ganz so verfolgt in den letzten Jahren. Es ist irgendwie nicht unbedingt immer so mein Weingut gewesen, weil ich irgendwie in den ersten Jahren immer das Gefühl hatte, die sind mir ein bisschen zu fett.
Ja, der hat natürlich den Saar-Wein-Stil verändert.
Ja,
nachhaltig. Genau. Also man sagt dem Saar-Wein ja immer nach. Also die Saar fließt ja sozusagen in die Mosel. Das macht sie auch bei Trier. Also in der Nähe von Trier. Und die Saarweine waren früher halt immer, galten immer als sehr stahlige Weine, weil da kam halt noch weniger Sonne hin, also an die Mosel sowieso. Ja. Das Ganze profitiert jetzt von der Klimaerwärmung. Die Saarweine hatten nochmal einen eigenen Charakter. Früher sind die so gut wie nie ausgereift. Wir hatten immer Mühe überhaupt, dass die Trauben überhaupt ausreiften. Ne? Mhm. Das heißt, die waren sehr, sehr salzig, sehr, sehr mineralisch, sehr, sehr saurer betont. Und der Lieber und Schanzke hat angefangen, einen eher breiteren Stil auszubilden, ne, mit seinen Weinen. Ich meine, die Klimaanwärmung tut da auch ihr Übriges.
Ja, denke ich auch.
Aber er hat trotzdem einen anderen Stil gegenüber anderen Saar. Witzern, finde ich schon. Ne? Hm. Das ist eher ein breiterer.
Das ist so ein bisschen barocker, ne?
Barockerer Stil, wobei er natürlich unheimlich intensiv, oder die Beine sind alle sehr intensiv von ihrem Geschmacksbild und.
Aber eben auch sehr stimmig, ne?
Ja. Also die Lagen auch, die ihr arbeitet, die Lagen super heraus, muss man schon lassen. Sind schon tolle Weine, die er produziert.
Ja, ich hatte mir mal eine Kiste gekauft mit so einer Sonderabfüllung, Fuder, weiß ich nicht, 14 oder so, bei Pinade Picard, und die hatten fast alle Kork leider. Das war sehr ärgerlich. Also von sechs Flaschen hatte ich, glaube ich, 5 Kork. Kommissar Riesling, alte Reben.
Ach, alte Reben.
Alte Reben.
Ja, der soll ja überhaupt so gut ankommen, weil
das war wahrscheinlich auch. Das, was ich probiert hatte und was ich dann auch als Einzelflasche sozusagen noch hatte, war auch ein super schöner Wein, aber die Armen hatten halt Kork. Ja.
Diese alte Reben hat, glaube ich, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis noch von allen Weinen.
Was ich nicht gemacht habe, was ich aber von jemand anders erfahren habe, ist, dass der die Kosten also ohne Probleme ersetzt hätte. Also wenn ich mich jetzt bei ihm gemeldet hätte, beim Weingut, und gesagt hätte, eure Weine haben Kork, hätte der die ohne Probleme ersetzt. Hm. Habe ich nicht gemacht, dummerweise. Aber wie auch immer.
Ich war jetzt bei meinem Altweinhändler. Hab gefragt, ob er was Neues hätte. Dann sagt er, nö, eigentlich nicht. Außer Van Volksem hätte er jetzt hinten in der Garage stehen, also in seinem Lager. Ein Schiefer und den Saarriesling und ein Weißburgunder. Ich habe gefragt, ja, wieso stellen Sie den nicht in den Laden? Er hat gesagt, ja, in den Laden, dann wären die ja sofort weg.
Ja, aber.
Ist eine seltsame Logik, aber es liegt daran, dass halt die Nachfrage unglaublich groß sein muss. Und er erst gar nicht anfängt, diese Kartons, die er da hat. Es gibt eine gewisse Zuteilung, also er kann nicht unendlich viele davon bestellen, sondern es gibt eine Zuteilung, dass er die Weine wirklich in seinem Lager stehen lässt für Kunden, die mal nachgefragt haben, ob es denn für den Jahrgang auch was von Van Volksem gibt. Und da ist der Wein schon verkauft, bevor der sozusagen überhaupt in den Laden gestellt hat. Ja, ich habe jetzt ein paar Flaschen gekauft.
Ja, kannst du mir auch mal Bescheid sagen. Ne?
Ach so, ja, noch sind sie da. Also noch kann ich was. So schlimm ist es auch wieder nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben. Das ist jetzt der Saar.
Also Weißburgunder finde ich jetzt
nicht so spannend. Aber die Weine gibt es eigentlich in der Regel.
Kannst du mir mal irgendwie zwei Flaschen?
Ja, gut. Also jeweils von Saar und
Schiefer. Ich komme da ja nicht so oft hin.
Ja. Das fand ich ganz witzig.
Auf der Rheinseite.
Ja, stimmt, ja. Da muss man erst mal über den Rhein. Wir haben in Bonn nur 3 Brücken.
Ja, jetzt komme ich da bald eh nicht mehr hin.
Ja, stimmt. Demnächst wohnt Christoph linksrheinisch.
Genau, demnächst wohne ich ja irgendwie wahrscheinlich rechtselbisch.
Ja, linksrheinisch und rechtselbisch. Ja. Ist super lecker übrigens. Hier.
Das,
super toll. Mhm. Die Terrine. Ja. Ganz toll. Okay, der Wein passt. Es ist tatsächlich ein bisschen Schärfe drin.
Ist ein bisschen Schärfe drin. Und der Wein ist gar nicht so süß. Ne?
Was, bitte?
Oder?
Ich finde ihn gar nicht so mineralisch.
Stimmt, auch nicht.
Ich finde ihn vor allem schon süß und wenig mineralisch.
Ja.
Ich habe den jetzt...
Ja, stimmt.
Oder?
Ja. Hat auch nicht so viel Säure.
Nee. Er könnte ein bisschen mehr Mineralik haben für die Terrine. Bitte? Ja, da lacht der Christoph, bitte schon. Ich habe den Wein jetzt neulich zu...
Ein bisschen mehr Mineralik für die
Terrine. Ja, genau. Ich habe den jetzt neulich zu... Krabben und Zucchini mit sehr, sehr viel Chili-Flocken getrunken, und dann ist das super. Also wenn du was richtig Scharfes hast, dann ist das der Wein richtig toll. Also das ist so ein Wein, das ist halt der, was glaubst du, ist das was Tolles? Weiß es, der ist von Falcon, aber er weiß nicht, was für eine Qualität
er hat. So doll glaube ich jetzt nicht. Ne?
Genau, so doll ist er nicht. Das ist der Rotschiefer, den gibt es nicht so oft. Ich finde immer nicht so oft, das ist der Rotschiefer Riesling aus dem Jahrgang 2009. Also ein süßer, ein Rest süßer Riesling, hat 10 Volumenprozent.
Ja.
Und er hat in der Tat nicht so viel Säure, nicht so viel Mineralität.
Ja, ein bisschen, ja stimmt, ein bisschen wenig.
Ja, er ist nicht so spannend, aber ich glaube, das ist im Prinzip ist das ein Wein, der kostet so um die 10 Euro. Das ist eigentlich ein Wein, der wirklich gut zu scharfem Essen passt. Also wenn man scharfes Essen hat, dann muss man nicht so viel Säure haben. Also dann muss die Süße auch nicht getragen werden von der Säure oder von der Mineralik, sondern da darf der Wein ruhig süß sein und dann passt das super.
Ja.
So, mehr gibt's nicht heute Abend.
Nee, das war ja auch gut. Reicht ja auch.
Ja, ne? Wir sind jetzt ungefähr bei 0,6 Promille. Oder?
So, dass ich am Vatertag noch nach Hause fahren kann, irgendwie.
Also so schätzungsweise. Ich habe jetzt was gegessen, aber wollte ich mich so einschätzen, oder? 0,6. Darf man noch mit 0,6 fahren?
Ich weiß nicht.
Sind wir jetzt nicht bei 0,5?
Vielleicht.
Aber wir essen ja jetzt noch die Pastete.
Genau. Wir bauen noch ein bisschen was ab.
Genau.
Ja, schön. Das war doch eine schöne Auswahl für den heutigen Abend. Dann sagen wir mal Tschüss, würde ich sagen. Bis zum nächsten.
Ja, ich danke dir.
Ich danke dir.
War wieder eine sehr schöne Runde.
Fand ich auch. Also, bis bald.